Willkommen bei Wo wir klauen, ein Podcast für Ideenklau. Mein Name ist Nachi.
Und ich heiße Pete.
Und heute klauen wir für die Depressionshilfe. Und ein bisschen für euch.
Unbedingt. und jetzt spiele ich ganz kurz unseren Theme-Song ein, den alle hören werden, außer dir, Nachi. Deswegen kannst du jetzt nicht mittanzen. Direkt zweimal abgespielt. Sehr gut. Genau das, was mir nicht passieren
so
sollte.
So läuft das.
Echte ja.
Profis.
Okay, erstmal herzlich willkommen an alle. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass auch schon über 500 Euro Spenden eingegangen sind. Das ist jetzt gerade die aktuelle Zahl, die mir angezeigt wird. Ich weiß nicht, ob die super aktuell ist, aber scheint so zu sein. Mit der letzten Spende von Witko für 50 Euro, sehr schön. Der Grund, warum wir heute den ganzen Tag streamen hier auf dem Channel von Horde of Tales, ist, dass wir die Stiftung Deutsche Depressionshilfe unterstützen. Und wenn ihr das tun wollt, dann habt ihr unterhalb dieses Streams einen großen Button, der heißt Spenden. Und außerdem wird regelmäßig der Link gepostet und da klickt ihr drauf und dann spendet ihr so viel, wie ihr spenden könnt. Ich finde ja, jede Spende ist super und deswegen haben wir auch Sachen, die wir hier als Giveaway raushauen werden. Ich verschwinde kurz. Und zwar gibt es, je nachdem wie viele Spenden eingehen, bis zum Ende unseres Segments gibt es D&D-Monsterkarten und D&D-Abenteuerbücher und ein Fanzine von einem Pixel-Art-Künstler, nämlich Pixelance aus der PNP-Community. So sieht das aus. Dann haben wir noch digitale Kopien vom Einsteiger-Set für SpielerInnen von D&D auf Deutsch. 3 Stück. Aber eben auch, wenn ganz viele Spenden fleißig eingehen, dann gibt es das Grabmal der Vernichtung zu gewinnen. Dann gibt es, oh Gott, ich habe jetzt so wenig Platz, Waterdeep zu gewinnen und es gibt Fluch des Draht zu gewinnen. Also ganz fleißig spenden und wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, dann wird bald, hoffe ich, der Bot Bescheid geben, dass ihr ein Ausrufezeichen und Horde in den Chat tippen müsst und dann nehmt ihr an dieser Verschenkung teil. Wie gesagt, je nachdem, wie viele Spenden jetzt eingehen bis zum Ende dieses Segments, desto mehr kommt in den Gewinnpool. Also ganz fleißig auch den Link durch die Gegend schicken und allen Leuten Bescheid sagen.
Genau. Sind aber auch schöne Goodies dabei hier.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber eigentlich sind wir ja hier, um zu klauen.
Nicht um zu geben.
No.
Doch, wir klauen. Nee, genau. Wir sind Robin Hood.
Total.
Oh mein Gott.
Du hast so recht.
Oh Gott.
Heute sind wir Robin Hood mäßig unterwegs. Und wir klauen nämlich für euch. Ihr habt uns Aufträge gegeben und wir liefern die Beute. aber bevor wir das damit beginnen, mit den Community-Raubzügen, haben wir noch ein neues Segment, das wir heute testen, weil ich meine, wenn man schon live streamt.
Ne, wir haben ja gesagt, alles in progress hier.
und zwar gibt es jetzt ein neues Segment, das haben wir jetzt immer arbeitsmäßig frische Beute genannt.
Pete, ja. Was ist denn deine frische Beute?
Schön, dass du fragst, Dachi. Also, womit ich mich jetzt die letzten Wochen aufgeheitert habe und was mich sehr bewegt hat, war Haikyuu. Eine Serie, die nicht nur Nachi wohl bekannt sein dürfte, über unglaublich liebenswürdige Volleyball-Jungs. Und es ist eine Anime-Serie und es ist, ja.
Auf Netflix?
Auf Netflix, ja, es ist auf Netflix, genau. Die ersten drei Staffeln zumindest sind auf Netflix und es ist halt eine, also ich finde, man merkt es sehr doll, dass es halt eine Serie ist, die im Grunde das Feeling einfängt oder das weiterführt, was halt so die Kickers oder Mila Superstar oder sowas, so aus, wenn man halt irgendwie sich so da an 90s Anime erinnert. Das ist im Grunde so sehr, sehr nah dran, nur dass man halt merkt, dass es halt Leute gemacht haben, die denen das nicht wholesome genug war. Ja, und dementsprechend habe ich das, also ich finde es halt super cool, das ist halt so ist total fürs Herz und den Bezug, um jetzt noch einen Bezug zu schaffen zum Pen and Paper, was ich da auf jeden Fall mitgenommen habe oder daraus klaue für meine Stories oder meine Kampagnen ist, wie man Charaktere cool in eine Story reinbringt, ohne sie direkt irgendwie front and center irgendwie ja, zum nächsten Hauptcharakter zu machen, sondern einfach nur Leute auftauchen lassen, so dieses, ich will es nicht Foreshadowing nennen, weil das klingt immer so, als wäre das so total dun dun dun, da ist irgendwer so, sondern einfach nur, dass halt die, alle Charaktere werden halt total cool in die Story reingebunden und sei es nur, indem drei Leute irgendwie an einer Stelle mal kurz vorbeigehen und dann sieht man halt deren schwarze Uniform oder man kriegt halt mit, dass über einen Charakter gesprochen wird und man sieht dann halt immer nur die Person von hinten irgendwie in dieser Sage oder weil das ist
Sage ja, um die Volleyballspiele.
Ja, aber das hat ja voll viel mit Mythenbildung zu tun. Alles ist Mythenbildung total. In dieser Serie. So alle
The
Teams.
Grand King.
Ja, genau. Alle Teams sind halt metaphorisch total cool irgendwie.
Extrem aufgeladen.
Ja, aufgeladen und ja.
Was man sich auch klauen kann, sehr gut. Die Teams haben, ich weiß nicht, ob beim Hauptteam. Aber zumindest die Katzen, die Eulen und die Füchse, das weiß ich, also später, dauert noch, haben auch alle, soweit ich weiß, Katzen, also sind, beziehungsweise also die Eulen und die Füchse auf jeden Fall, sind alle tatsächlich namenstechnisch auch an verschiedene Eulenspezies angelehnt.
Ah, okay.
Und so. Also auch für den Namenklau geht, wenn man das Gefühl hat, oh, der Charakter könnte diebisch wie eine Elster sein oder
ja,
so,
ja.
Dass man dann irgendwie vielleicht den lateinischen Namen für die Elster umwandelt
ja.
Oder solche Dinge.
Das ist aber echt
auch ganz
coole
nett,
Idee.
Weil Namen ist ja oft auch so ein Krux.
Ja,
und da einfach ein bisschen mitspielen.
Das ist voll der gute Tipp. Also,
Jetzt höre ich dich gerade nicht.
Du hörst mich nicht? Bin ich weg? Oh no.
Ist ein Du-Problem oder ist das ein Ich-Problem?
Oh oh. Ich hoffe, also du hörst mich jetzt gar nicht mehr. Dun, dun, dun. Das erste technische Problem ist da.
Oh nein. Jetzt.
Ja?
Ja.
Okay, gut, alles klar. Gut. Wir schneiden das raus.
So läuft das bei uns. Ist ja.
Aber ich finde das ein cooler Hinweis mit den Namen, weil gerade um so auch nur für sich selber, also wenn man zum Beispiel ein Spiel leitet, einfach nur eine Gruppierung, so charakteristische Namen zu geben, sodass das auch zusammenhängt, dass man sie sich auch besser auch merken kann. Dann
oder
ist
auch
es
so
natürlich
ein Wappentier
cool.
Quasi.
Ja,
ne?
Yeah, genau. Ja. Und wenn man halt gerade so sagt, okay, ich habe jetzt hier so ein paar Eulenspezies, die habe ich jetzt hier rausgesucht und habe dann auch immer ein Bild irgendwie zugesehen, dann habe ich vielleicht auch gleich irgendwie so ein Clou, wie könnte dieser Charakter auch aussehen, weil das sieht man ja bei Haikyuu auch extrem gut, dass diese Charaktere also zum Teil auch sehr, wie die Tiere aussehen, beziehungsweise so einzelne, sehr prägnante Merkmale haben, vor allem in der Frisur.
Ach, überhaupt nicht.
Ja. Und ich finde das aber total, total cool, weil man weiß, echt so das Game of Thrones des des Feelgood-Anime ist, finde ich. Weil es gibt so viele Charaktere und so viele Namen und so viele Beziehungen und so. Aber man kommt voll gut rein und man kommt gut mit und man hat nicht das Gefühl, man wird überfrachtet und man hat immer das, man weiß, um wen es geht und irgendwann, auch wenn man Leute erstmal richtig blöd findet, dann hat man hinterher, sind das die Charaktere, die einem am liebsten sind oder die einem am meisten ans Herz wachsen. Ja, also eine kleine Empfehlung an Haikyuu für die Leute, die
es noch nicht kennen. Oder eine große.
Ja, eine große auf jeden Fall. Aber
zum Einführen auch, was mir einfällt, auch dieses, wenn sich Leute verlaufen oder in unbekannte Gefilde treten, dass da ein gutes Foreshadowing möglich ist, ne?
Mhm.
Irgendwie, dass ein oder zwei Charaktere aufeinandertreffen können und einfach vielleicht nur der Weg gewiesen wird und sagt, ah nee, einmal um die Ecke hinten, dann kommst du wieder am Markt raus und dann später, oh, du Charakter, kennst diese Person schon, du hast sie nämlich neulich beim Verlaufen worden sein entdeckt.
Weil du zu schnell gesprintet bist.
Ja, dann ist es. Dann ist der König.
Genau. Ja, genau das. Also finde ich, da kann man sich halt echt so viele, so kleine Kniffe auch abgucken, die in einer längeren Rollenspielkampagne auch, glaube ich, nochmal ganz anders wirken als jetzt zum Beispiel in der Serie. Also da könnte es einem vielleicht sonst zu. Also wenn man sagt, okay, ich kann das jetzt nicht 1:1 übernehmen, aber in einem Rollenspiel-Setting würde das auch viel softer rüberkommen und gar nicht so konstruiert oder so, wie es dann teilweise bei Haikyuu ist, ist dann auch so, natürlich rennen die dann in den Starspieler, wenn sie halt sich halt irgendwie da an der falschen Abzweigung irgendwie verlaufen haben. Ja. Aber was mich interessiert, ist ja, wo deine frische Beute ist aktuell.
Meine frische Beute ist aktuell tatsächlich, ich weiß noch nicht, wie klaubar das ist, aber ein bisschen auf jeden Fall. Ich lese und schaue gerade Heaven Official's Blessing. So.
Mhm.
Das Chinesische erspare ich euch, weil das kann ich nicht aussprechen ordentlich.
Mhm.
Ich habe es probiert, aber Tonalität ist a thing.
Yeah.
Und das habe ich noch nicht drauf. Aber das ist ein chinesische Buchserie. Ich glaube, es ist so in Richtung, wurde, glaube ich, so in schrittweise geschrieben. Es sind quasi drei Bücher, die dann zusammengehören. Ich weiß nicht genau, wie es dort veröffentlicht wird, genau, weil ich mich mit den Publishing-Sachen dort nicht auskenne.
Ja.
Aber das ist so ein Wuxia-Fantasy-Setting.
Ja.
Mit ganz vielen, für mich, und es gibt eben auch gerade eine Animationsserie dazu, die auf Bilibili läuft.
Mhm.
Und YouTube, also das kann man auch relativ einfach wunderschön angucken. Und sehr hübsch.
Das ist das Einzige, richtig, was ich darüber weiß. Es ist super
richtig,
hübsch.
Richtig schön und allein die Farben und das Gefühl, was die Bilder transportieren, gibt schon sehr viel. Kann man schon sehr viel klauen. Und wenn es quasi nur für ein Wandbild ist, um irgendwie Atmosphäre in eine Szene zu bringen, in einen vielleicht Palast, Tempel oder ähnliches. Aber ansonsten lerne ich ganz viel über Wuxia-Sachen, ne? Also irgendwie so halbwegs Daoismus und da, was mir Spaß macht, ist dann zu gucken, was quasi so auf echten Dingen basiert und was einfach nur aufgemotzt ist, ne? Und hoch 10 gemacht. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ansonsten sind die Charaktere alle sehr charmant.
Ja.
Und da kann man sich sicherlich auch was kauen. Was ich an diesem Ding sehr mag, es gibt quasi den Ghost King. Hm. Und es gibt, es ist so ein Monster-Level tatsächlich irgendwie. Es gibt irgendwie böse Geister, dann gibt's schlimmere böse Geister, dann gibt's noch schlimmere, also die haben irgendwie alle so ein paar Titel.
Ja.
Und dann gibt's irgendwann Calamity-Level, also Zerstörungs. Ne? Und das sind so die richtig schlimmen. Und der Ghost King zum Beispiel ist natürlich der Schlimmste der richtig Schlimmen.
Ja.
Das ist zum Beispiel einfach, diese Staffelung ist irgendwie spannend. Also, oh, das ist, also kann man zum Beispiel wahrscheinlich cloud-technisch mit, einfach so ist ja ein bisschen, ne, bei Drachen zum Beispiel, wenn es um D&D geht, staffeln sich die Dinge ja auch, ne, weil Drachen werden halt größer und irgendwann dann ausgewachsen und auch schlimmer, aber sich das halt vielleicht auch für Monster oder Kreaturen einfach nehmen, muss ja auch gar nicht antagonistisch sein, aber einfach imposant, wenn es dann plötzlich Mega-Flumps gibt und die ganz riesig und keine Ahnung, kannst Ballon mitfahren mit so einem Flump oder so, keine Ahnung. Solche Sachen, das ist dann ein Calamity-Level-Flumpf oder sowas.
Das ist ein riesiges Ding, was so die Sonne blockt.
Spannst du ein paar Seile drum, machst einen Korb dran, Transport. Easy, so geht easy. Das. Also das finde ich, glaube ich, ganz spannend, diese Staffelung und dann generell die Geisterlore oder Monster, es ist je nach Übersetzung ist es ein bisschen verschieden, aber das ist super spannend und für mich halt sehr, sehr neu, weil ich mich damit noch nicht beschäftigt habe. Also gibt es da ganz viele Edelsteine zu entdecken in dem Ganzen.
Ja, cool. Ich habe halt nur, als du es mir gesagt hast, habe ich das einmal nur kurz bei Google eingegeben und allein dieser Farbkontrast und so, das ist einfach so cool und man hat halt direkt so voll viel, also ich habe keine Ahnung, worum es storytechnisch geht, aber jetzt, nachdem du auch von diesem Geisterkönig da gesprochen hast, ich bin auf jeden Fall interessiert.
Geht's darum, dass es geht um, wie man zum Gott aufsteigt. Also deswegen ist das the Heaven Official, ja, es ist eine Art Gottheit sozusagen. Ja. Und da ist halt auch, also die Bürokratie ist halt auch wunderschön. Also ist auch wo man sich irgendwie...
Ja, ja.
Als wenn dich keiner anbetet, hast du im Himmel sozusagen dort dann keine Cloud, ne? So. Ohne Worshipper, ohne Leute, die dir dadurch, dass sie dich anbeten, halt oder was von dir wollen, irgendwie... kriegst du halt gerade, ist nicht Cash, ne? Aber es sind Merits. Yeah. Es ist irgendwie was, wo du schon Sachen quasi mit bezahlen kannst oder etwas tun kannst. Und cool. Das ist auch irgendwie ein interessantes System. Also das könnte man wahrscheinlich einfach auch übernehmen und in eine spannende Welt so sagen, so, okay, es ist jetzt die Mission, diesen Gott bekannt zu machen, damit dieser Gott stärker wird, diese Gottheit bei einem Fantasy-Setting halt.
Yeah.
Also dass man so ein bisschen umherwandert als Ziel oder als Charakterziel, als Kampagnenziel, als was auch immer für ein Ziel, irgendwie diese Gottheit unter die Leute zu kriegen, damit die stärker wird. Und damit vielleicht, ne, wenn man Warlock oder Kleriker ist, vielleicht auch selber stärker wird. Also, dass das eine spannende Symbiose sein kann. Bürokratie. Wenn man schlimme Bürokratie braucht, ist das auch, glaube ich, was man glauben kann.
Ja, total. Also ich liebe ja so bürokratische, also Bürokratie in Rollenspiele einzubringen, liebe ich halt generell, weil das immer so die Leute wieder zurückholt irgendwie, weil wir alle irgendwie mit Bürokratie schon mal aneinander geraten sind oder zumindest das halt kennen und es uns alle irgendwie gleichermaßen nervt oder halt eben zumindest halt. Also ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die sagen, way, irgendein Formular muss ausgefüllt werden.
Aufs Amt gehen.
Ja, genau. Und ich finde es dann auch, es macht die Welt dann nachvollziehbarer, dass halt auch in einer High-Fantasy-Welt irgendwo jemand einen Antrag für irgendwas ausfüllen muss und das abgestempelt werden muss und genehmigt werden muss und so. Und gerade...
Ist dann abgelaufen. Musst du nochmal neu ausstellen.
Das ist das falsche Formular. Nee, das ist das vom vorletzten Quartal. Nee, sorry. Das geht leider nicht.
Das Zielschein A38 ist bestimmt auch ein super One-Shot.
Ja, eben, genau das. Also ich hab halt eben auch schon genau darauf aufbauend auch schon Sachen gemacht. Und ich muss das nochmal für die Shownotes dann nochmal raussuchen. Aber es gibt einen Podcast über wie chinesische Bürokratie entstanden ist.
Nice.
Und was ja auch immer das Coole ist, ist ja, das hat ja einen Sinn oder... Es gibt ja einen Grund dafür, warum das entsteht. Ne? Also es ist ja nicht so, dass irgendwer sich hinsetzt und sagt, Leute, wir brauchen jetzt ganz dringend Bürokratie, sondern es entsteht ja immer aus diesem Bedürfnis heraus, Dinge, die super schwer zu managen oder zu organisieren sind, irgendwie dann doch zu organisieren. Nur dass das dann halt schnell einfach ausufert. Und ein Freund von mir, der hat halt auch erzählt, dass es in China auch so ein ganzes Genre von Humor oder von Jokes darüber gibt, dass das halt einfach, das gehört so dazu zum Leben und da, auch wenn es halt auch mal irgendwie komisch und albern ist, dann, ne, das gehört halt dazu und das bringt aber auch diesen Aspekt mit, ohne geht halt auch nicht. So, wir können nicht darauf verzichten, dass irgendwer dann da halt da ein Kreuzchen macht und darauf achtet, dass es halt alles irgendwie seinen Gang.
Damit unser Spendenstand jetzt wunderbar 666 Euro ist, hat der Wayne gerade seine 51 Euro locker gemacht.
Yeah, vielen Dank. Voll cool. Dankeschön. Ja, cool.
So geht Trollen, liebes Internet, so.
Ja, genau. Bitte nur noch Trollen im Sinne von Schnapszahlen erzeugen. Ja.
Vielen Dank.
Ja, cool. Ja, das wäre jetzt, ich finde, das für das erste Mal frische Beute haben wir das schon mal richtig gut hingekriegt. Leute, wir müssen uns ja selber beuten. Wir müssen uns selber loben. Ansonsten nochmal der Hinweis, wir sammeln heute Spenden. Klickt auf den Spenden-Button unterhalb des Streams. Klickt unbedingt auch auf den Link, wenn ihr jetzt irgendwie zum Beispiel über Sandy oder sowas zuschaut. Dann kommt ihr auf die Seite von betterplace.org. Dort könnt ihr halt spenden, zum Beispiel, weiß ich nicht, 20 Euro, weil es eine Natural 20 ist. Und und wenn ihr spendet, dann erhöht ihr nämlich die Anzahl der eingegangenen Spenden. Und je mehr Spenden eingegangen sind, desto mehr coole Sachen gibt es dann am Ende dieses Streams, also unseres Segments, in dem Preispool, unter anderem halt Abenteuerbücher, die noch komplett eingeschweißt sind und hier auf euch warten, zu Flug des Strahd, Grabmal der Vernichtung und Waterdeep Drachenraub, so heißt es auf Deutsch, aber auch Monsterkarten und Digitalkopien vom Einsteiger-Set für SpielerInnen und ein Fanzine für seine Abenteuer- und Adventure-Sandbox, die von Pixelands stammt und ganz viel cooles Pixel-Art-Work enthält. Und ich werde das später nochmal in die Kamera halten, damit ihr euch daran ergötzen könnt.
So.
Ja, aber
ich glaube... Den ersten Community-Raubzug planen.
Oh ja. Kannst du ja direkt
coolen, anfangen. Coolen Idee.
Ja.
Genau, du hast die coole Idee, dann mache ich das so. Unser erster Raubzug ist für die gute Tahina. Ist auf Twitter eingegangen. Ich habe da ein ganzes Gebirge, von dem ich nur weiß, dass dort Fürbolg wohnen. Räubert ihr mir dazu mehr?
Ja.
Und ich bin ja begeistert von deiner Räuberidee.
Also, grundsätzlich, ich weiß jetzt nicht, ob das Gebirge irgendwie, wenn ich an Fürbolg denke, dann ist es wahrscheinlich kein Hochgebirge, so komplett mit Schnee bedeckt oder sowas. Aber falls es schneebedeckt sein sollte, und für alle Leute, die halt Gebirge gerne beschreiben wollen, dann googelt einfach mal Bannersaga, geht mal in die Bildersuche und schaut euch einfach Artwork aus diesem Spiel an. Das Spiel ist an sich auch einfach echt cool und man kann da ganz viele Sachen auch klauen und das werde ich bestimmt auch irgendwann noch machen, aber einfach nur, weil ich die Berge dort sehr mag und auch die Beschreibungen der Berge sind total cool und schön und die Namen sind auch. Also es gibt so einen, das heißt, glaube ich, die Wormscale Mountains, glaube ich. Und das sieht halt eben, das hieß früher anders, aber als die ersten Karten gezeichnet wurden, haben die Leute das halt für so, das Gerippe oder das Rückgrat eines riesigen Drachen gehalten. Und so hat sich der Name dann halt im Laufe der Zeit verändert. Und das finde ich, solche Sachen geben halt voll viel so Flavor in eine Fantasy-Welt. Aber es gibt eine, also wo ich eigentlich klauen möchte für dieses Fürburggebirge, ist eine Ameisendoku. Ich war irgendwie zu blöd, um den Namen rauszusuchen. Aber es gibt nur eine auf Disney Plus aktuell. Das ist vom National Geographic. Und da geht es um, ich glaube, das Schweizer Vorgebirge. Und da lebt eine riesige Ameisenkolonie, die sich halt dort irgendwie extrem ausgebreitet hat. Und da wird halt eben beschrieben, wie diese Ameisenkolonie auch Krieg führt gegen andere Kolonien und wie halt einzelne Ameisenvölker miteinander und gegeneinander agieren und wie sich Ameisenvölker auch quasi vermehren, also wie neue Kolonien entstehen, was, Spoilerwarnung, extrem gruselig und furchtbar ist.
Oh Gott.
Also die tragen nämlich ihre Königin in den Bau, oder die Königin allein fliegt in den Bau einer kleineren Ameisenart, geht da irgendwo in ein Loch rein und bleibt dort drinnen sitzen und tötet alle Ameisen, die versuchen, sie dort anzugreifen, weil sie größer ist und stärker ist und die halt da nicht so drauf klarkommen, bis die kleineren Ameisen sie pheromonisch akzeptiert haben, also als eine der ihren, sie dann füttern, sie ihre erste Brut aufzieht, ihre erste Brut schlüpft und dann alle kleineren Ameisen, die dort eigentlich diesen Bau angelegt haben, vernichtet. Das ist halt ja, nicht
sehr
nett.
Sehr spannende, aber auch eine super spannende Hintergrundgeschichte vielleicht für eine Region. Ja. Irgendwie, dass das die dunkle Vergangenheit ist.
Eben,
also
genau.
Also entweder das, ja, könnte man versuchen, dass das gerade, wenn es dunkler sein darf, könnte man versuchen, dass das gerade passiert. Dass die Spielenden da Einfluss drauf haben,
ja,
und da helfen oder hindern können,
ja,
oder so. Oder tatsächlich auch, dass das irgendwie die dunkle Geschichte, so ist das Königreich eigentlich. Wir möchten eigentlich nicht darüber sprechen.
Ja, und, genau. Genau. Ja.
Aber
ja, die Königin, also wir reden nicht so gerne darüber.
Die Statuen sind relativ neu, waren da nicht früher mal, ja, yeah, nein, sie sahen schon immer so aus. There is no new queen in Ameisenkolonie.
Ja.
Oder so.
Ja. Und man kann das halt eben ganz cool, gerade in einem High-Fantasy-Setting kannst du das halt eben auch so ausschmücken, dass diese, also, dass da entweder riesige Ameisen wirklich, also oder humanoide vielleicht sogar Ameisenvölker halt eben rumlaufen und sich bekriegen, oder halt eben dieses eine große, diese riesen Metakolonie so langsam alles an sich reißt und dort halt eben aber auch diese Fürburgs dann irgendwie leben und versuchen mit denen zu koexistieren, mehr oder weniger erfolgreich. Also bietet ja jede Menge irgendwie Stoff für interessante Stories, und wenn man es einfach nur klein haben will, dann macht man die Ameisen, ich sag mal, so etwas größer als Ameisen sein sollten, und dann ist es im Grunde so ein allgegenwärtige Gefahr, die man aber, wenn man Wissen darüber sammelt, aber auch umgehen kann, weil man weiß, okay, man kann sich dann vielleicht eben mit Pheromonen irgendwie einreiben, so dass man von denen ignoriert wird und so. Also da kann man halt viele coole Aspekte noch mit reinbringen.
Und für die Haustierliebenden unter uns kann man vielleicht ein Ameisenhaustier swipen. Ja, also
ja,
ich nehme ja alles
exakt
mit.
So, okay. Exakt das, genau, ja.
Auch sehr schön irgendwie.
Ja, genau.
Ja, oder generell, ne, wie die Fürburg im Gebirge dann irgendwie auch sich mit, so ein bisschen wie so diese, so eine, im Sommer, da kommen, es ist Ameisenzeit oder so in der Art.
Genau.
Ich weiß nicht genau, Sommer oder
ja,
eine Jahreszeit.
Sommer halt einfach, ist sogar richtig,
dass,
ja,
dass da irgendwie besonders aufgepasst werden muss. Oder
dann fliegen die nämlich, das ist es nämlich. Dann fliegen nämlich die Männchen los, um halt irgendwo eine Königin zu finden, die halt irgendwie ein Männchen braucht. Und also ist ja auch ein geiles Bild, wenn die Gruppe irgendwie da rumläuft und auf einmal fliegen überall so 30 Zentimeter große, stachelbewehrte irgendwie Ameisen durch die Gegend. Und die kriegen halt völlig Panik, weil das sind ja wirklich Abertausende, die dann da irgendwie starten, ne?
Ja,
ist auch ein cooles Bild.
Sehr,
ja,
sehr imposant, wenn die Leute da aus Gebirge zustarren und plötzlich,
ja,
ist es ein Vogel, ist es ein, ja, ist es Superman? Nein, es sind Ameisen,
es sind
auf
alle Ameisen.
Ja.
Sehr
cool, ich bin sehr, sehr angetan von. Ich möchte jetzt, jetzt möchte ich Ameisen-Dokumentation schauen.
Ja,
so weit,
also das ist generell mein Go-To, wenn ich halt irgendwie krank bin oder schlechte Laune habe, dann schaue ich mir immer Ameisen oder Termiten an, weil es halt extrem, die Natur ist furchtbar und gruselig, aber auch, weil es halt so endlos interessant ist. Also das und Pilze. Also das sind so Themen, wo ich,
ja,
echt unendlich viele Sachen mir angucken kann. Dazu vielleicht noch so eine kleine Empfehlung am Rande. Es gibt einen Mini-Podcast von, ich glaube, ich habe es gerade noch irgendwie offen gehabt oder gestern gehört, von Radio Wissen über Schleimpilze. Kann ich auch nochmal in die Shownotes packen. Sind 20 Minuten pure, wunderbare Unterhaltung. Es geht auch um Fantasy, also die schaffen den Bezug ganz von alleine, ohne uns. Und es gibt da so, ich glaube, einen schwäbischen Schleimpilzsammler, der einfach die knuffigste und schönste Stimme hat, die ich je gehört habe. Und der halt so der absolute Experte auf diesem Gebiet ist, einfach weil er sie schön findet. Und halt die, also das auch ist so cool.
Ein perfekter NPC.
Ja, natürlich. Ja.
Nimm diesen Menschen und...
Genau, und mach den, verewigt ihn.
Ja. Ja.
Oh. Er hat es so verdient. Ja, genau.
Steinpilz-Fan.
Und er ist halt, und wie er auch darüber spricht und wie er begründet, warum er die so toll findet. Ah, es ist herrlich. Also da geht einem echt so, das Grinsen geht einem nicht weg und es geht nur 20 Minuten und ja.
Sehr cool.
Was aber auch ein, was auch coole, ein cooler Grund ist, um sich halt irgendwie mit Beute irgendwie voll zu stopfen, ist unser nächster Community-Raubzug. Möchtest du den mal eben vortragen? Du hast da ja auch was in petto.
Ein bisschen. Von Fiezens. Und zwar, auf meiner Einkaufsliste steht noch magischer Krimskrams. Und einen guten Grund für einen Konflikt zwischen Riesen und Kleinen. Und Flüche oder andere Konsequenzen, wenn man auf das Katzenfamilie der Dorfhexe tritt. Wenn man das Katzenfamilie der Dorfhexe tritt. Nicht, wenn man drauf tritt. Aber
ja, aber in welcher Form auch immer, da muss es auf jeden Fall Konsequenzen für geben.
Fuß- und Katzenkontakt ist gegeben in dieser Geschichte.
Genau. Aber wir haben jetzt erstmal, wir haben uns auf den magischen Krimskrams erstmal konzentriert. Oder ich zumindest und du ja auch, glaube ich, ne?
Ja. So ein bisschen.
Soll ich? Ja, gerne.
Magischer Krimskrams kommt auch aus dem, was ich gerade schaue, nämlich aus Heaven Officials Blessing. Da hat der Hauptcharakter eine Art wie den Arm verbunden mit so, sieht ein bisschen aus wie ein Stück Verband. Oder wie so ein, vielleicht auch so ein Gymnastikband, hat so ein bisschen was. Es agiert auch so ein bisschen, nämlich wie ein Gymnastikband. Also es ist recht kraftvoll tatsächlich und kann ziemlich viele Dinge. Also es kann sich sehr groß machen und sich im Kreis um Leute oder um ein Areal herum einkreisen und es dann zum Beispiel eine Art Ward machen. Also es wird irgendwie geschützt. Man könnte das Wetter, magisch, wie auch immer, könnte man aber auch einfach klein machen. Also wenn es Krimskram sein soll, machst du das in ganz klein. Es hält einfach nur Essen warm oder so, total niedlich.
Ja. So ein Tuch, womit man so die Lunchbox einwickelt.
Zum Beispiel, ja. Oder so, oder das, wenn du so Schleife drum bindest, damit.
Das ist im Grunde ist das so ein bisschen, das erinnert mich ein bisschen an das Handtuch aus Per Anhalter durch die Galaxis, was ja auch alles machen kann, wenn man will. Ja.
Auch nicht schlecht. Genau, also das ist halt, kann auch kämpfen, es kann Leute halt natürlich von sich aus so verbinden, also um sie gefangen zu halten zum Beispiel oder sowas. Aber was ich besonders an dem Krimskrams mag, ist, dass es hat in Willen, so ein bisschen hat es Persönlichkeit. Also es ist spricht nicht. Ja. Und es wird immer Persönlichkeit zugesprochen. Ich sag euch nicht, wie es heißt, weil ich das gleiche Problem habe und mit der Aussprache.
Ja.
Ich habe es noch zu selten gehört. Das wird dann in den Shownotes verlinkt sein. Dann kann jeder selber mal probieren.
Ja, genau.
Wie man das vielleicht ordentlich ausspricht. Aber genau, und das hat ein bisschen auch einen tragischen Hintergrund, den würde ich auch überhaupt nicht übernehmen, sondern ich würde da einfach ganz viel Shenanigans mitmachen. Wie gesagt, Essen warm halten oder tatsächlich einfach nur so ein bisschen wie so ein Schnipsen, dass man so als nerviges kann, so, oh, dieser Mensch war nicht so nett zu mir und dann habe ich mein Band und dann wird er einfach mal gezwickt.
Ja, ja.
Oder sowas in die Richtung. Ja. Solche Kleinigkeiten einfach dem Ganzen. Und mit Persönlichkeit vielleicht auch gar nicht so dann, dass der Charakter, dem das Band gehört, vielleicht gar nicht unbedingt möchte, dass jetzt diese unhöfliche Person gezwickt wird. Aber das Band sich denkt...
Ja. Ja, das ist super.
So unhöflich spricht man nicht mit meinem Freund hier.
Ja, genau. Oder dass das Band irgendwie bestimmt auf bestimmte Dinge abfährt und die dann halt immer so mitgehen lässt. Und dann wickelt er das aus oder sie wickelt das aus und dann fallen da so ganz viele Murmeln raus, von denen niemand weiß, woher die stammen.
Genau, der Chat sagt gerade, der Aladdin-Teppich. Genau, da haben wir eben auch drüber nachgedacht.
Dass genau.
Das auch ein schönes Beispiel ist für... etwas, das nicht spricht oder aber sehr, sehr viel, also gerade der Teppich hat ja richtig viel Persönlichkeit.
Ja, auf jeden Fall.
Also Der ist sehr fantastisch.
Ja.
Und ja, vielleicht, das ist so kleine Dinge, so ne, dass es den diebischen Charakter vielleicht unterstützen kann, Sachen einzuheimsen oder sowas. Also da gibt's, glaube ich, ganz, ganz viele sehr. Du hast ein Band, aber was es dann tatsächlich kann dann auf den Charakter zugeschnitten werden, der es tatsächlich kauft, findet, spannend Total. Findet. Und dann kann man da seine Spielenden, glaube ich, gut unterstützen in Dingen, die sie eh gerne tun.
Ja.
Es kann Leuten die Augen verbinden oder so und sie ablenken, ja, ganz unauffällig.
Ja, oder einfach nur, wenn es kalt wird, irgendwie den Hals warm halten. Und also so, ne, dass man halt vielleicht auch genau das so beschreibt, dass es halt dann eben auch so Fürsorge halt entwickelt mit Total. Der Zeit und so.
Ich stelle mir auch vor, wenn das Band glaubt, dass eine der Charakter sollte da nicht zusehen oder so.
Ja, genau. Das ist ja perfekt.
So eine Abblende oder so.
Total cool.
Das ist zu intim, jetzt nein.
Oder
kriegst du so eine Augenbinde.
Oder wenn der Charakter halt irgendwie frech wird gegenüber bestimmten Leuten, die das Band aber mag, dass es sich dann so vor den Mund wickelt und sagt, nee, hier, sei mal ein bisschen leise.
So, das, genau. Ja. Fahr mal runter hier. Oder halt auch als tatsächlich so ein bisschen emotionalen Beistand, ne? So nach dem Motto, es wickelt sich dann um dein Handgelenk oder um deine Hand und drückt deine Hand, wenn es dem Charakter irgendwie emotional irgendwie nahe geht, die Dinge und sowas. Also da kann man, glaube ich, ganz schön viel mit einfach anschreiben.
Voll schön, ja.
Freundschaftsbändchen. Zack.
Ja,
it's done.
Geil. Und dann hat man, ja, und zwei, die halt eben auch, wo die Bänder auch befreundet sind. Also, weißt du, befreundete Bändchen.
Oh, oder kannst du auch deinen sich kabbelnden Spielenden geben? Jeder kriegt ein Freundschaftsbändchen und dann sagt, this is your get along
with you. Ja, genau. Oder so, ne? Ja, und wenn die sich wieder streiten, dann unterbinden die Bändchen das. Und das finde ich jetzt schon richtig gut. Ich habe noch ein bisschen Krimskrams aus einem Anime beziehungsweise Manga mitgebracht, und zwar Made in Abyss. Ist grundsätzlich auch ein, hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, ich weiß gar nicht, ob das bei Wo wir Clown waren oder bei einem Stream. Das ist ein fertiges Pen and Paper Setting. Also wenn ihr euch einfach nur den ersten Manga Band mal kauft und da habt ihr eine Karte und ihr habt halt irgendwie ein Ort und ihr habt einen Abenteuerhook und alles ist schon drin und ihr müsst nichts weitermachen außer irgendwie nicht mal ihr müsst es nicht mal komplett lesen, weil auf den ersten 20 Seiten wird das alles wunderschön und halt sehr einfach und simpel erklärt. Ist an sich, auch als Serie, kleine Content-Warnung, es ist super grimdark und dementsprechend nicht unbedingt, also es sieht total niedlich aus, ist es aber nicht oder bleibt es nicht lange und dementsprechend, wenn euch halt, weil es geht ja um Kinder in der Serie und wenn ihr Kinder nicht gut leiden sehen könnt, dann ist das nicht die Serie für euch. Aber es geht halt.
Im Manga geht das noch alles.
Im Manga ist fast schlimmer.
Oh Gott.
Also im Manga ist nicht so schlimm, weil es halt nicht bewegt ist. Ne? Das ist ja für mich zumindest ist immer anders. Wenn man halt eben so einzelne Panels sieht, ist es immer was anderes.
Oft, ne?
Genau. Aber es ist halt, also die Story ist halt fast deckungsgleich und es ist halt echt. Es ist trotzdem, also ich sag mal, es ist gut erzählt im weitesten Sinne und so. Und es ist halt auch echt coole Charaktere und coole Elemente und auch. Ja, also viele, viele Sachen, wo ich dachte, oh, das ist ja auch echt spannend erzählt und gut gemacht, aber eben halt auch so Aspekte, wo ich dachte, das ist bestimmt für viele Leute nicht einfach so auszuhalten. So. Also, ja. Aber es geht halt in diesem Setting geht es darum, dass es einen Abgrund gibt, ein Abyss, und das ist ein Loch im Boden, ein riesiges Loch im Boden, das halt unendlich tief zu sein scheint und das alle paar Kilometer oder Meter, die man runter hinabsteigt, in so verschiedene Ebenen unterteilt ist. Und je tiefer man kommt, desto spannendere und interessantere Artefakte gibt es zu finden. Ja. Und diese unterschiedlichen Ebenen zeichnen sich halt dadurch aus, dass halt das im Grunde die komplette Umgebung sich komplett verändert. Also das sind so wirklich vollkommen unterschiedliche, wie so kleine Fantasy-Mini-Welten. Und das Schlimme an diesem Abgrund ist, dass wenn man wieder hochgeht, je tiefer man unten war, desto schlimmer ist so der Fluch dieses Abyss und das ist, erschwert einem den Aufstieg. Und das geht halt dann über Übelkeit bis hin zu wirklich so, man ist komplett desorientiert, man weiß nicht mehr, wo man ist und so. Und
also richtig Höhenkrankheit quasi.
Ja, nur halt andersrum und halt so viel andersrum. Schlimmer. Mhm. Und ab einem bestimmten Punkt, wenn man ab einem bestimmten Punkt wieder versucht hochzugehen, dann würde man komplett seine Menschlichkeit verlieren, sogar. Was das halt bedeutet, ist, dann wird dann halt so irgendwie beschrieben. Und ja, und dann gibt es halt eben diese Höhlentaucher und die gehen da halt runter und die haben so Pfeifen, damit sie sich verständigen können. Und die sind halt auch, haben so eine coole Funktion in der Welt und sammeln halt eben Artefakte. Und ich habe zwei mitgebracht, die ich besonders schön finde, weil viele von den Artefakten sind halt auch einfach nur coole Waffen oder Sachen, die irgendwie nichts tun, aber irgendwie vielleicht doch. Also es gibt zum Beispiel eine so eine Etagere, die den Staub, der sich auf ihr sammelt, in Gold verwandelt. So, und du musst es halt einfach, du musst es halt jahrelang irgendwie rumstehen lassen, dass sich das lohnt, aber es ist irgendwie ein cooles Ding, was man sich so in die Fantasy-Bude stellen kann. Und dann gibt es eben auch, und das sind eben die zwei Kleinigkeiten, die ich mitgebracht habe, es gibt den Grim Ripper. Das ist ein sehr, also es ist ein Artefakt, glaube ich, des ersten Grades, also des höchsten Grades. Und das ist eine Schere, die Eisen zerschneiden kann. Und ich habe mich echt gewundert, dass es das zum Beispiel bei D&D nicht schon gibt. Weil es so simpel ist und halt eben, und es kann halt eben nicht alles zerschneiden, aber es kann halt eben mit, ich würde einfach sagen, einfache Metalle oder sowas kann es auf jeden Fall zerschneiden und vielleicht auch Stahl. Und es, man muss sich ja nicht mal irgendwas überlegen, sondern man gibt das einfach der Gruppe und guckt, was sie damit machen. Und das sind immer für mich immer die Lieblingsitems.
Ja.
und man könnte es vielleicht sogar so auslegen, dass wenn man wirklich viel übt damit, dass man damit auch in der Lage ist, Leute zu entwaffnen, wenn die halt normale Waffen tragen. Wenn man halt irgendwie geschickt und schnell genug ist, dass man halt irgendwie so ein Schwert, zack.
Schnipp, schnapp, Säbel ab.
Ja, und dann halt irgendwie die Hälfte des Schwerts einfach abzieht und den Gegnern halt einen Nachteil beschert.
Den Blick des Gegners möchte ich gerne.
Ja, so, was willst du mit der Schere? Und, ja, genau das. Ja, und das andere, nice. Die andere Kleinigkeit ist das Cradle of Desire. Und es ist einfach finde ich einfach ein schönes Item, weil es so auf eine gewisse Art und Weise nutzlos ist. Nämlich ist es ein kleines, wie so ein Fabergé-Ei sieht das aus. Und wenn du es in der Hand hast, oder wenn du es, ja, wenn du es in der Hand hast, dann erfüllt es dir deinen tief sitzenden, ehrlichsten Wunsch oder so in der Richtung wird es benannt. Aber das funktioniert nicht bei Erwachsenen, sondern nur bei Kindern, weil Erwachsene einfach selber nicht wissen, was sie wollen. Und das ist so ein cooles, also so ein cooler Nachteil, weil du hast so etwas, was einfach dein, ne, was dir genau das gibt, was du willst, aber du weißt gar nicht, was du willst, deswegen kriegst du es nicht. Und das ist einfach so ein, ich finde das super. Ja, und das kann man dann vielleicht irgendwie für ein Kind halt eben besorgen oder wenn man dann irgendwie, also man findet das und weiß, okay, wir können damit nichts anfangen und eigentlich will das auch niemand haben, weil jeder weiß, es ist halt irgendwie
bisschen bittersüß, ne?
Genau, bittersüß ist, aber vielleicht findet man dann irgendwann ein Kind, was sich halt unbedingt wünscht, dass, weiß ich nicht, irgendwas, so, dass man, dass es ein Haustier hat oder irgendwie so oder ja, und das finde ich halt dann ganz cool.
Oh, kannst du gleich mit Frankenweenie oder so Crossover machen, wenn dann der Hund wieder aufersteht?
Ja, zum Beispiel, genau, ja. Oder dass man halt irgendwie das halt wirklich so, es ist halt ein Ei und das, was auch immer dieser Wunsch dann ist, der erfüllt wird, schlüpft dann da raus so, oder kommt dann da raus.
Ja, so. Geht ja vielleicht auch tatsächlich, wenn es dann schlüpft und ist kaputt. Und
genau, und dann ist es weg, ja. Also ich würde das auf jeden Fall so machen, dass es halt dann weg ist.
Ja, voll schön.
Ja.
Und wenn die Spielenden und die Charaktere das noch nicht so genau wissen, dass vielleicht auch erstmal versucht wird, sich hart auf seine Wünsche konzentrieren wird, dass vielleicht sich die Spielenden auch nochmal damit beschäftigen, hey, was will mein Charakter
genau
eigentlich? Ja. Wie geht das? Und dass es zu guten Unterhaltungen
total
in der Gruppe führen könnte, dass es generell zu einem tieferen Verständnis für die eigenen, für den Charakter kommen könnte.
Ja.
Und sowas alles. Das ist sehr, sehr cool. Also es ist sehr narrativ anregend. Und eigentlich gibt es nur dem kleinen Joni.
Ja.
Oder der kleinen Joni, die dann Kuchen für ihre Eltern zum Geburtstag daraus bekommt. Und es ist für Joni das Allerallerschönste und das Kind ist unendlich glücklich und wird diese Abenteurergruppe für immer in ihrem kleinen Herzen tragen.
Ja, und es ist total, und es wird auf jeden Fall dann halt, also egal wie man es dann aussieht, es wird ein total, also es hat halt total viele schöne Momente, die daraus kommen und vielleicht auch echt so, also ich finde auch dieser Moment, wo sie es vielleicht identifizieren und herausfinden, was es eigentlich kann, und dann aber dieser Moment, wo sie dann, also oder diese Phase, in der sie dann lernen, okay, es geht bei uns nicht, ist, glaube ich, echt voll gepackt mit so schönen, wie du meintest, halt schönen Unterhaltungen und vielleicht auch Charaktermomenten, wo sich halt eben auch Charaktere untereinander besser kennenlernen.
Was willst du eigentlich mit dem Ei?
Ja, genau.
Warum sollten wir dir das Ei geben?
Genau. Oder halt eben auch so, ich finde, dass wenn überhaupt jemand in der Lage ist, das halt irgendwie zum, also einsetzen zu können, dann ist es Elle, weil sie auf jeden Fall in der Lage ist, oder weil sie weiß, was sie will. Und dann ist aber selbst dieser Charakter nicht in der Lage dazu. Und alle sind so, oh, schade, aber was würdest du dir wünschen? Und das ist ja auch so ein coole, auch eine coole Frage einfach, ne?
Auf jeden Fall. Sehr, sehr cool.
Ja.
Dann hatte ich mir noch für die Konsequenzen etwas ausgedacht. Das ist kein Klau.
Ja.
Aber ich dachte, wir nehmen das trotzdem, weil es lustig ist.
Es ist ein Klau, weil Fietzens dann ja bei dir klauen darf.
Das stimmt. Und bei dir. Ich hoffe ja, du kannst es noch. Ja. Aber was ich ganz lustig fand, war zum Beispiel, also es kann natürlich alles irgendwie besonders grimm und schrecklich werden, was ja langweilig. Also irgendwie für immer verflucht zu sein oder sowas. Ja. Aber ich dachte, zumindest für kurze Zeit gibt es vielleicht als Konsequenz den Fluch, bis Mensch gelernt hat, andere und andere Leute, tierische Freunde mit Samtpfoten anzupacken, muss Mensch sich selber mit Pfoten rumschlagen.
Das finde ich so schön.
Und dann gibt's halt einfach Shenanigans, weil es schwierig ist, keine Finger mehr zu haben, wenn man vielleicht dran. Also
ja,
wenn es jetzt ein katzenartiger Charakter ist, ist es schwierig. Das ist so.
Stimmt. Aber dann wären die klein, würde ich sagen. Dann wären das genau, halt wirklich so Katzengröße Pfoten.
Genau, das ist auch gut, genau. und ja, dann gibt's allerlei, bis die Lektion gelernt wurde, allerlei Shenanigans mit. Ja. Wie esse ich denn jetzt eigentlich? Das ist komisch.
Ja.
Ich kann nichts mehr so richtig anfassen und so. Und vielleicht auch lustige Vorteile, wenn es um Abrollen geht, weil der Charakter fällt. Ne? Das plötzlich total. Ist mit den oder bei gewissen akrobatischen Aktionen plötzlich man über das Ziel hinausschießt. Plötzlich so mit den Pfoten geht es akrobatisch irgendwo hochklettern oder irgendwie sich abstützen und weiter jumpen.
Ja,
Parkour unbedingt. Wird plötzlich einfacher, aber auch schwieriger, weil der Charakter auch nicht daran gewohnt ist, mit Pfoten zu leben. Geht auch für die Füße. Also genau. Ich würde dann vielleicht die Stiefel verwandeln oder so, aber die werden dann natürlich nicht einfach so ausgezogen. Oder die Handschuhe oder so. Geht alles. Und ja, das sind doch vielleicht ganz amüsante Konsequenzen.
Total. Finde ich auch echt eine coole Idee. Und es ist halt eben, es macht es halt, es ist halt auch so was Fabelmäßiges, weil man halt eben so, also wie du es halt beschrieben hast, fand ich halt sehr schön. So, du musst jetzt lernen, Leute, oder andere mit Samtpfoten zu berühren. Und dann ist das erstmal offen, was das bedeutet. Und dann kann die Person sich halt selber bemühen und überlegen, was das bedeutet und wie das funktioniert. Und es kann ja sein, dass wenn die Person einfach nur so diese Katzentritte bei irgendwie jemandem macht, um die Person irgendwie aufzumuntern oder so, dann ist der Fluch weg. Oder wenn die Person halt ein rohes Ei irgendwie jemandem bringt, der versucht, einen Kuchen zu backen, dann ist der Fluch weg. Also da kann man das ja sehr schön auslegen, wie man möchte.
Genau, geht es um metaphorisch für andere da zu sein. Ja. Und wenn es ein Charakter ist, der vielleicht auch laut ist und einen schlechten Filter vielleicht hat für sowas,
ja,
dass sich mal zurückgehalten wird, vielleicht ein, zweimal und dann solche Sachen. Oder eben tatsächlich, wie du schon sagst, physisch, dass irgendwas tatsächlich mit Sampfung gemacht werden muss. Oder ja, plötzlich muss der ganze Pferdestall und also so, das ist so, Tiere respektieren, lernen, ja, irgendwie vielleicht.
Das ist voll schön, ja.
Und sowas. Das könnte ich mir auch sehr, sehr vorstellen. Striegeln mit Pfoten. So.
Unbedingt, ja, eben, genau. Und dann vielleicht gerade, wenn man die Krallen dann vernünftig einsetzt, dann ist das ja vielleicht auch ganz angenehm.
Vielleicht ist es auch ein Vorteil, ein Kampfvorteil, die Krallen zu haben oder so. Aber die eben vielleicht auch nicht benutzen, obwohl es so...
Ja, genau, ja.
verlockend ist, doch jetzt besser zuhauen zu können oder sowas. Kann ich mir auch vorstellen.
Unbedingt,
wenn das ja, das ist, was den Charakter denn irgendwie... vielleicht reizen würde. Es gibt ja auch Charaktere, die mehr kämpfen, besser kämpfen, nicht so reizen. Aber da kann man, glaube ich, viel mitmachen.
Ja, unbedingt.
Und die Shenanigans, 40 Pfoten zu haben, ist, glaube ich, sehr, sehr lustig.
Ja. Was bei Shenanigans sind wir nämlich auch ganz, ist ein ganz guter, eine ganz gute Überleitung. Denn wer auch Shenanigans treibt, sind ja meistens die Kriminellen oder Untergrundvereinigungen in einer Fantasy-Welt. Und zwar ist der nächste Community-Raubzug, den wir machen für Error, wäre vielleicht irgendwo noch Platz für ein Unterschlupf-Hauptquartier einer kriminellen Vereinigung in einer Großstadt abseits vom Good Old Speakeasy. Aussehen und konzipieren, also wie es aussehen oder konzipiert sein könnte. Oder allgemein kriminelle Vereinigungen, die man ins klassische D&D-Setting adaptieren könnte. Und da hast du ja direkt eine Idee gehabt.
Ich meine, eine meiner Lieblings-Diebesgruppierungen, die gleichzeitig auch Schausteller sind, wie das auch nicht so selten passiert, sind die Tantalus aus Final Fantasy IX. Ich bin da 7 gesagt. Ja. 9. Die leben in ihrer Heimatstadt in einem Glockenturm / Uhr. Wir sind uns nicht so sicher.
Hm.
Von der Ästhetik ist es beides. Also es hat eine große Glocke mitten im Raum. Die ist sehr, sehr cool. Ich glaube, am spannendsten finde ich das Concept Art, was wir in die Shownotes packen werden. Das ist sehr, sehr cool.
Hm.
Aber da gibt's ganz viele riesige Zahnräder und die Glocke, die natürlich läutet. Die Betten, wie alles so irgendwie, ist ein großer Raum, der irgendwie mit ganz vielen Ebenen, wo sicherlich auch viel gearbeitet werden kann mit, wir drücken hier diesen Knopf und dann klappen sich die Betten alle ein und dann ist da unser Gemeinschaftsraum oder sowas in die Richtung. Sehr, sehr schön. Und die Glocke bimmelt dreimal am Tag so ein Bing, Bing. Ja, wir gewöhnen uns dran. So machen wir unsere beste Arbeit. Man kann über die geheimsten Dinge sprechen, wenn diese Glocke nur bimmelt oder so.
Ja.
Generell sind die Tantalus super, super lustig. Also gerade also, was die mit deutschen Dialekten treiben, ist wunderschön in der deutschen Übersetzung von Final Fantasy. Das ist sehr niedlich.
Ja.
Und ansonsten sind die Schausteller und haben ein Flugschiff. Also wenn sie denn die Hauptstadt, das Hauptquartier verlassen, das ist auch nicht unschön, aber ein bisschen klassischer und nicht ganz so. Wobei, da könnte man auch vielleicht sowas sagen wie, das sieht aus wie ein normales Haus, aber vielleicht, wenn es hart auf hart kommt, dann ist unten drunter ein Flugschiff.
Oder es ist also
vielleicht auch schön.
Also, was ich auf jeden Fall mal in einer meiner D&D-Runden hatte, war eine Windmühle, die dann einfach wegfliegen kann.
Das ist auch sehr, sehr schön. Genau. Der Glockenturm, wenn die Glocke, die fängt dann an, ganz hart zu klingeln.
Ja, genau. Und dann hebt das Ding ab. Ist doch cool.
Das ist eine super schöne, super atmosphärisch mit den Riesenzahnrädern, wo ganz viele kleine Shenanigans eben passieren können. Die Glocke heizt gleichzeitig unser warmes Wasser. Deswegen duschen wir alle um diese Uhrzeit, weil wenn es irgendwie spaßig werden soll.
Ja. Oder wie du es halt vorhin gemeint hast, ne, wenn die Glocke klingelt, dann ist das der perfekte Zeitpunkt, um halt Geheimnisse weiterzugeben. So, und das ist dann immer so dieses, also die Glocke klingelt halt dann vielleicht auch immer zu, wo die restliche Stadtbevölkerung denkt, ah, die ist schon seit Jahren kaputt, weil die halt irgendwie morgens um 8 und dann aber abends um 6 auch klingelt und dann zwischendurch irgendwie zu einem ganz komischen Zeitpunkt und nur Leute, die in der Gruppierung sind, wissen, warum oder welches Glockengeläut an zu welchem Zeitpunkt was bedeutet und so.
Und damit können sicherlich auch ganz viele verschiedene so Phrasen gepackt werden, so die mit Zeit oder Glocken genau. zu tun haben.
Ja.
Warum nennt man die eigentlich die Bimmler oder so? Keine Ahnung. Sorry. Das ist jetzt sehr eine lustige Bezeichnung, aber so in die Richtung.
Ja.
Wenn länger drüber nachdenken, gibt es bestimmt lustige. Zeitwörter, die da verwendet werden können. Oder Ränge innerhalb der Organisation, die mit verschiedenen Uhrzeiten oder
Teilen einer Idee.
Uhr oder so.
Dann ist der Chef oder die Chefin ist der große oder der große Zeiger oder so.
Ja, oh ja. Oh ja.
Und der kleine Laufbursche ist irgendwie der Sekundenzeiger oder sowas. Und also,
ein Sekundling oder so.
Ja, genau. Oh, ja. Oh Gott, das ist ja voll gut. Das riecht gut. Ja, finde ich super. Und es gibt immer nur 60 Sekunden in der Organisation.
Ja.
Und,
ja.
Und wenn jemand halt dazukommt, muss jemand aufsteigen zu den Minuten und so. Das ist super.
Oh, ja.
Oh Mann, das werde ich auf jeden Fall in die Welt packen.
Das ist sehr schön.
Ja, richtig cool. Und das alles aus der Tantalus und aus den Tantalus aus der Gruppe. Die haben auch ein richtig gutes Logo, also oder Wappen.
Ja, ziemlich cool.
Kann man
sieht
auch.
Sehr Metal aus. Irgendwie.
Ja, es sieht aus wie so ein Metal-Logo, aber ich finde es trotzdem cool.
Ja, auf jeden Fall. Und generell, die sind fantastisch.
Ja.
Ich glaube, da klauen wir bestimmt auch noch was für andere Dinge bei diesen illustren Leuten.
Wir haben ja schon, also ich mache einen großen Haken jetzt unter unsere, wir haben jetzt Final Fantasy einmal zumindest erwähnt.
Thank you, Final Fantasy. Wir machen das Bingo noch voll.
Ja. Ich habe noch einen kleinen, also es ist nur ein kleiner Aspekt. Es gibt bei Hellboy 2, und ich werde bestimmt auch noch irgendwann mal bei Hellboy klauen, weil Hellboy auch viele, viele, also bei allen Del Toro-Sachen kann man sehr viele Sachen klauen, aber beim zweiten Teil der Verfilmung Hellboy gibt es eine Szene, die wo sie auf den Trollmarkt gehen oder den Trollmarket. Und da gibt es auch einen Ausschnitt zu auf YouTube zu sehen, also könnt ihr euch das auch angucken. Und grundsätzlich ist es voll mit spannenden und coolen Ideen. Es ist jetzt nicht Speakeasy in dem Sinne, aber es ist so eine Art Schwarzmarkt, der unter der Stadt ist und so. Und was ich besonders cool finde und was man vielleicht auch ganz einfach an jede andere Organisation dran bappen kann, ist der Schließmechanismus der Tür, wie man da reinkommt. Und zwar ist das so ein riesiges Ding, also so eine riesige Tür, die so ganz viele Rohre und sowas hat. Und da muss jemand in gasförmig rein, um das quasi umzulegen und dann öffnet sich die Tür. Ja. Und das ist halt,
nur noch an die Rohre.
Ja, aber das ist finde ich immer, also der eine aus der Gruppe ist ja einfach nur wie so ein Geist, also oder so ein, wie so ein lebendiges Gas in so einem Druckanzug und der strömt dann kurz da rein, öffnet die Tür und kommt dann wieder raus. Also zumindest erinnere ich mich so daran. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht das selber dann noch weitergefunden
habe.
Dann habe ich es erfunden, dann klaut ihr bei mir. und dadurch, dass es ja auch in fast allen Fantasy-Settings auch echt so entweder Tränke dafür gibt oder einen Zauber dafür gibt, dass man sich halt irgendwie in einen Nebel oder irgendwie sowas verwandelt, dann kann man halt eben genau das so als Zugangsbeschränkung halt eben machen.
Mitglieder der Gruppe haben dann auch gleichzeitig, entweder lernen sie alle
diesen Zauber.
Es ist wichtig, dass sie alle diesen Zauber oder diese Fähigkeit erlernen oder dass sie dann eben vielleicht alle einen Ring, eine Kette, ein Haarband.
Ja, oder so oder ein Fläschchen mit einem Trank und die fragen sich, was ist das? Und dann trinken sie den Trank und dann, wow, ja, cool, jetzt ich bin jetzt eine Minute lang ein Nebel.
Oh, ja, wenn es Antagonisten sind, ne, dass sie das, oh, der hat diesen Trank und er hat ihn gar nicht getrunken.
Ja.
Warum haben wir ihn denn niederschlagen können, wenn er doch diesen trinken und verschwinden, dann hätten wir ihn ja nie gekriegt, aber nee, die Mitglieder müssen ihn behalten, damit sie durch die Tür kommen.
Ja, genau.
Das ist, glaube ich, ein lustiges Mystery, dass es aufzudecken gilt, ja, warum der gasförmige Trank nicht getrunken wurde.
Ja, und das ist halt, also ich glaube, das ist so ein kleiner Ideenschnipsel, der auch vielleicht eine ganz normale Diebesgilde oder sowas nochmal fantastischer und spezieller macht, ohne viel Aufwand. Ja. Das waren jetzt die ersten Community-Raubzüge, die wir jetzt erfolgreich bedient haben. Hoffe ich zumindest. Also ich finde die Ideen, die wir jetzt irgendwie alle genannt haben, richtig gut. Ich hoffe, ich kann, wie gesagt, nicht in den Chat gucken. Ich hoffe, alle Leute im Chat haben Spaß an unseren Ideen und teilen auch ihre Ideen mit.
Ja,
und
auf jeden Fall. Wir müssen das nachher alles ordentlich nachlesen. Da gab es schon ganz viele spannende Add-ons.
Ja, wenn ihr besonders coole Ideen auch nennt, dann packen wir die gerne auch in die Shownotes für die Leute, die das im Nachhinein gucken oder als Podcast hören werden. Ich habe jetzt auch gerade gesehen, wir haben schon 735 Euro gesammelt bei 31 Spenden. Noch 9 Spenden, dann kommt Grabmal der Vernichtung in den Preispool. Also immer schön weitermachen, bloß nicht müde werden, schickt unbedingt den Link rum, retweetet das auf Twitter, schickt das an alle Leute irgendwie, mit denen ihr Pen and Paper spielt und setzt mit uns ein Zeichen gegen Depression. Ich wollte einmal kurz also zum Beispiel könnt ihr eine Spende machen, wie auch anonym gespendet hat und gesagt hat, vielen Dank für die schöne Aktion. Eine Fackel leuchtet eben auch den dunkelsten Dungeon aus. So, das fand ich einen hübschen, niedlichen Satz. Wenn ihr selber spendet, achtet auch immer drauf, dass jede Spende, egal wie viel ihr gebt, ist auf jeden Fall eine riesige Hilfe. Also selbst wenn ihr nur 5 Euro spendet, das ist vollkommen in Ordnung und wir freuen uns genauso, wie wenn ihr mehr spenden könnt. Und natürlich nur, wenn ihr spenden könnt, weil das Jahr 2020 ist jetzt für alle nicht so super. Aber wenn wir heute ein paar Leuten, denen es besonders schlecht geht und gerade während der Pandemie besonders schlecht geht, etwas Gutes tun können, dann macht uns das besonders glücklich. Und ich glaube, dann haben wir auch als Community gezeigt, dass wir auch außerhalb der Spieltische Heldinnen sind.
Ja.
So, das war jetzt der obligatorische Spendenaufruf. Wenn ihr was gewinnen wollt, so, das habe ich vergessen zu sagen, müsst ihr Ausrufezeichen und Hort in den Chat schreiben. Und dann kommt ihr in den Preispool. Und am Ende wird halt eben ausgelost, wer beschenkt wird. Und wir machen das dann gegen Ende unseres Segments, also so in etwa 40 Minuten. Und wenn ihr bis dahin teilgenommen habt, dann werdet ihr beschenkt mit interessanten und coolen Sachen. Und es gibt ganz viele Sachen zu gewinnen, unter anderem Abenteuerbücher, aber eben auch Monsterkarten und Einsteigersets und ein Fanzine, also coole Sachen, wo ihr auch wieder ganz viele Ideen habt, die ihr klauen könnt.
Always be clawing.
Always. Never stop clawing und always be clawing.
So, der nächste Raubzug führt uns auch nochmal zu Items für Martial PCs, also Kämpfende, wie zum Beispiel bei D&D, Mönche oder Fighters von Niklas Lovomann.
Ja.
Und da hast du dir ein sehr cooles, zweischneidiges Schwert in Anführungsstrichen ausgesucht.
Ja, genau. Das ist auch übrigens, ich glaube, dass das dass Niklas einer von Creamspeak ist, also von den Cremers, also von dem Podcast. An der Stelle auch ein Gruß an Niklas. Aber was ich mir überlegt habe oder was ich jetzt ganz viel spiele, ist Spelunky 2. Ein ganz, ganz furchtbar schweres Roguelike Jump'n'Run im weitesten Sinne. Also ein Plattformer, aber alles tötet einen, wenn man nur kurz nicht aufpasst. Es sieht aber sehr knuffig aus und man kann auch zu viert spielen, dass es halt deutlich angenehmer macht, weil es dann nicht so schlimm ist, wenn alle die ganze Zeit sterben. Aber was an dem Spiel so toll ist, ist, dass halt, es gibt halt ganz, ganz viele Items, die das Spiel für einen selber komplett verändern. Und eines dieser Items ist, ein, wie du schon meintest, ein zweischneidiges Schwert. Das heißt Power Pack. Und es ist ein großer, blauer Rucksack, den man sich auf den Rücken schnallt. Und der im Spiel selbst sorgte dafür, dass die recht langweilige und nicht besonders effektive Waffe, die man hat, das ist nämlich so eine ganz kurze Peitsche, mit der man irgendwie Fledermäuse und sowas verhauen kann, dann brennt. Ja. Und gleichzeitig sind die Bomben, die man legen kann, dann auf einmal extrem groß und sprengen halt viel mehr weg. Und das Powerpack hat im Spiel aber noch ganz viele andere Funktionen. Also alles, was man sozusagen an Waffen findet, wird dann dadurch in welcher Form auch immer abgegradet. Aber, und jetzt kommt's, wenn man einmal von hinten getroffen wird, egal was, auch wenn nur irgendwie ein Stein einen am Rücken trifft, explodiert man. Und das finde ich halt eben, das ist halt irgendwie so der Risikofaktor. Mhm. Also man hat halt einen echt coolen und auch sehr, sehr großen Vorteil. Also allein, dass die Bomben halt irgendwie, ich glaube, das Doppelte wegsprengen, ist für das Spiel halt super gut. Es kann aber in jetzt in einer D&D-Runde, wenn man das überträgt, kann das halt auch einfach bedeuten, dass jeder Zauber, den man halt irgendwie nutzt, also es kann halt so ein arkanes Powerpack sein und dann lädt es halt eben jeden Zauber auf. Ja. Oder eben für die Martial-Klassen, um die es ja eigentlich geht, jeder Angriff, den man irgendwie ausführt, hat dann halt eben irgendwie noch zwei Feuerschadenswürfel. Aber wenn man in welcher Form auch immer von einem Feuerball getroffen wird oder von irgendwer einen auf dem Rücken schlägt oder auf dieses Ding draufschlägt, dann kriegt man irgendwie einen arkanen Stromschlag oder also man kriegt halt irgendwie zusätzlichen Schaden oder das Ding hat wirklich eine einprozentige Chance zu explodieren oder sowas.
Oder es macht einen für eine Zeit lang anfällig für eine gewisse für Schaden, für eine gewisse Schadensform, Zauber vielleicht oder sowas.
Ja.
Und solche Sachen, sehr schön.
Ja.
Zweischneidige Schwerter sind wunderbar.
Ja, und das mag ich halt super gern. Also gerade solche Items, wo man sagt, okay, das ist cool, das bringt mir halt wirklich viel. Also das darf jetzt auch nicht so ein kleiner Bonus sein, so ein W4 Feuerschaden, das lohnt sich nicht. Aber es muss halt echt sowas sein, wo man sich denkt, yeah. Aber dann, wo man alle zwei oder drei Runden dann denkt, naja, ups.
Ja, ja, bei kritischen Treffern ist unser... Unser Barbar in der Gruppe macht auch einen Feuerball. Das ist an sich sehr schön, aber der Feuerball diskriminiert leider nicht.
Nee, genau, ja, genau solche
und
Sachen.
Und es ist nicht so schön, wenn Freunde nebendran stehen.
Ja. Ja.
Und so. Sowas ist auch sehr schön. Ja, sehr cool.
Ja, und noch ein kleines Zusatzitem, was auch aus Spelunky stammt, aber das ist jetzt eher so ein ganz klassisch. Es gibt ein Cape in Spelunky und das ist einfach ein, im Spiel kann man dadurch so wie bei Mario 3, dass man halt so ein bisschen schweben kann, wenn man gesprungen ist. Und das finde ich einfach vom Bild her für ein Pen Paper richtig cool, wenn man so ein magisches Cape hat, womit man dann halt eben auch so ein bisschen gleiten kann. Und vielleicht dann eben, immer wenn man im Sprung angreift oder sich irgendwie cool von einer gewissen Höhe auf wen draufwirft oder so, oder von der Wand abstößt und dann so auf jemanden zufliegt und das Cape so cool fliegen kann oder flattern kann, dass man dann nochmal extra Schaden nimmt oder so.
Genau, bei einem Mönch irgendwie sehr gut vorstellen.
Genau, ja.
Wenn es um die Bewegung geht oder sowas. Ja, ich meine, es muss ja kein Rucksack sein, ne? Es kann ja ein...
Ja, alles total. Sein, ja, ja, ja. Beide Items.
Passt, ne? Genau. Und der Trigger muss ja dann vielleicht auch nicht irgendwie. Geht es nur, wenn man von hinten getroffen wird oder wenn man überhaupt angepackt wird?
Bei dem Powerpack ist es jetzt explizit so, da ist es halt
wenn
so.
Wenn das Powerpack quasi angepackt wird.
Ja, genau. Oder wenn es von hinten, also es ist halt recht groß auch an deinem Rücken, es bedeckt quasi den kompletten Rücken. Und dann, da ist es halt eben, wenn man nur von hinten getroffen wird, das wäre halt jetzt zum Beispiel bei D&D schwer, irgendwie, das wäre irgendwie friemelig, würde ich sagen. Aber man kann es halt vielleicht so auslegen, dass man dann immer gucken muss. Ne? Dann hat man vielleicht sogar noch einen Nachteil, dass man halt wirklich noch schauen muss, wie man sich ausrichtet und so.
Total.
Ja, genau.
Und auch, oder dass eine gewisse Schadensgrenze erreicht, wenn Schaden genommen wird, wenn es über so und so viel geht, auf jeden Fall irgendwie Nachteile. Da könnte man sich ja auch nochmal, wenn man Spaß hat, in Items basteln, so und so viel Schaden genommen, passiert das und das, so und so viel Schaden genommen, passiert das und das. Ja. Was auch sehr spannend ist, glaube ich, wenn die Charaktere ja dann auch quasi die Tabellen nicht kennen.
Nee, genau, ja, das ist ja immer so, super.
Ach, wenn ich ein bisschen Schaden nehme, dann passiert was Schlimmes, aber ist ja nicht so schlimm. Und
genau.
Hat es einen gewissen Threshold übersprungen und plötzlich passiert was ganz, ganz Schlimmes.
Ja, genau. Ja. Dann kriegt man erstmal nur so einen kleinen Zap irgendwie und dann denkt man sich, ist ja nicht so schlimm und dann ist man auf einmal irgendwie gestunt für eine Runde und dann kommt ein Kettenblitz aus einem raus und also und kann man das irgendwie...
Auf jeden Fall. Sehr cool. Das kann ich mir sehr schön vorstellen. Das kann man ja wunderschön flavern auf die Art und Weise, wie der Charakter sich gibt.
Ja.
Welches genau. Element da vielleicht passt oder welche Zauberkraft oder sowas da in Setting, in die Charaktergeschichte reinpasst.
Total.
Muss ja nicht Feuer sein.
Nee, auch genau.
Eben der Kettenblitz sein oder sowas.
Ja, das also
ist sehr cool.
Was vielleicht auch einfach zu
den Charakteren... Kennen wir einen Kennenbrief. Das ist alles nur Freundschaft.
Es hängt auch, glaube ich, am ehesten von ab, wie die Charaktere, also was zu den Charakteren passt oder zu der Gruppe passt oder zum Setting, das kann man ja dann total offen halten und ja, anpassen. Ich
glaube, sonst bei Martial NPCs ist es sonst auch schwierig, was die halt wollen. Ne? Ich meine, für mehr Schaden gibt es irgendwelche Sachen, wo man spannende Dinge geben kann, die einfach mehr Schaden geben. Oder mehr. Aber ich glaube, manchmal sind ja auch irgendwie in Anführungsstrichen Hintergrundgeschichte Dinge spannend. Oder wenn man jetzt das Gefühl hat, ne, der Charakter beschäftigt sich gerade ganz viel mit diesem Thema, dann gebe ich etwas, was unterstützend wirkt, dahingehend und sowas. Also ich glaube, da ist immer auch nochmal ganz wichtig zu gucken, was und auch einfach zu fragen, ganz blöd, Kommunikation ist alles.
Ja.
So, worauf willst du denn hinaus? Was würde dir denn Spaß machen? Und dann eben eine coole Sache basteln mit, die das unterstützt, aber vielleicht auch noch ganz viele. So, dann weiß die spielende Person, okay, cool, ich werde darin mit einem Item unterstützt, aber es gibt auch noch ganz viele Layer aufzudecken, wenn nicht sofort gewusst wird, was das alles kann. So wie mit dem Threshold, so, ich kriege ja nur einen kleinen Stromschlag, das sind ja nur, ist ja nur ein W4.
Ja, genau, ja.
Kann
ja.
ich ab, aber pass auf.
Ja, genau.
Und das ist spannend, wird es immer, wenn es auch anderen dann wehtut und nicht nur dir selber.
Richtig, dass man halt eben nochmal die Verantwortung überträgt auf die Gruppe, ja.
So.
Ja, und bei dem Powerpack ist es ja auch im Spiel so, man denkt erstmal so, cool, meine Peitsche brennt. Und dann legt man eine Bombe und denkt so, oh shit. und die ist irgendwie doppelt so groß wie sonst. Und es gibt halt noch ein paar andere Effekte, die dann eben auch dazukommen. Es kann ja sein, dass dann die Person dann, weiß ich nicht, vielleicht ist es der Mönch, der das Ding trägt. Und dann nimmt der Mönch seinen Stab in die Hand und der fängt an irgendwie auch heiß zu glühen, ohne dass einem das selber wehtut oder... verschießt auf einmal irgendwie, ich weiß nicht, Säurepfeile oder irgendwas Cooles halt. Ja. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja.
Und auch diese coolen Dinge, die zweischneidig sein können. Da hast du diesen heißen Stab, wenn du ihn in der Hand hast, aber das ist ein bisschen ein Problem, weil dann lässt du den los und dann, was machst du damit? Was machst du mit diesem heißen Draht hier jetzt? Wo lege ich den hin? Zünde ich damit unser Zelt an? Ich meine, oder können wir damit Sachen rösten? Ne, solche Sachen.
Also, Chancen und Risiken.
Ja, so ungefähr. Die Pfanne des Brutzelns oder so.
Ja, genau. Wir haben aber noch ein paar, also, oder wir haben jetzt für den nächsten Community-Raubzug, hast du dir was Methodisches mit überlegt, was wir halt, also eine Anleitung machen wollen? Ich lese mal kurz vor. Und zwar hat Weihnachtsniese Miss Fukuro geschrieben, Charaktere, denn damit tue ich mich eben sehr schwer. Und auch Firo wollte ein paar anwerbbare NPCs für One-on-One-Sessions haben. Und da dachten wir, so ganz in Teach a Man to Fish-Manier, dass wir eine allgemeine Klauanleitung formulieren. Das ist ein
If you can't do teach-Moment hier.
Ja, genau. Also, dann fangen wir an. Wie würdest du Leuten...
Also ich, ist halt super schwierig, ohne viel drumherum einfach irgendwas. Also ich gehe darauf hin, dass ich mir denke, okay, es wird besprochen, in welcher Welt wir spielen. Einerseits geht das, wobei man auch alles immer umflavern kann. Insofern vielleicht ist noch nicht mal mehr die Welt spannend. Ich glaube, ich gehe da eher ran mit, was würde ich gerne verkörpern sozusagen? Worauf habe ich Lust? und suche mir dann eine Inspiration aus, die mich dahin bringt, ob es vielleicht charakterlich ist, ob es jemand ist, der die ganze Zeit sehr angestrengt und entnervt ist und ob ich da einfach nur so eine Charakterinspiration klaue für einen Charakter, ohne jetzt zu sagen, ich übernehme da irgendwelche, vielleicht geht das ja auch gar nicht, ne? Also könnte ja auch einfach sagen, okay, gut, ich nehme mir diesen Highschool-Anime-Charakter und transportiere die Persönlichkeit in sein Foreshadowing, maybe. und transportiere das in einen D&D-Charakter und gucken wir dann, okay, wie tradiert sich denn diese Persönlichkeit in einen Job, den Menschen in Fantasy-Settings haben oder in Science-Fiction-Universen. Sowas zum Beispiel, das so Mindmap-Brainstorming, da kommt sicher ganz viel raus. Oder ich nehme einen Charakter, den ich einfach total spannend finde und den ich mag und gucke, wie sich der eben in ein Setting reinfügen könnte, wie ich den umbaue, was ich daran ändere. Also ich gehe immer da mit, was mich an den Dingen oder an einem Setting, beziehungsweise hier jetzt bei Charakteren, was mich an einem Charakter fasziniert. Bei einem war es zum Beispiel mal ein Fluch. Also der Charakter ist auch am Ende unendlich anders geworden, aber die Inspirationen waren sehr böser oder moralisch ziemlich dubioser Charakter, der irgendwie so eine Exorzistensekte leitet, die so Kreaturen quasi einerseits irgendwie nutzt, um andere Kreaturen zu exorzieren, aber auch sehr unterdrückt und da auch sehr moralisch alles, um die Menschheit zu schützen vor den Kreaturen, und sowas. Also und der ist halt verflucht und von der Idee bin ich dann irgendwann ganz woanders gelandet. Aber das war halt so
wie immer.
Ungefähr, ne? Und so, und das war so ein Ding, wo ich dann geguckt habe, okay, was spricht mich an? Und dann musste die Moral irgendwann schnell wegfahren, weil ich dachte, nee, so politisch, so amoralisch möchte ich niemanden spielen.
Nee, genau.
Oder so in die Richtung. Aber ja, so würde ich da rangehen. Also wirklich, was begeistert mich? Und dann irgendwie das, was mich begeistert, im Kern behalten und dann von da aus halt weitergehen.
Ja, ja.
Und nimm deinen Lieblingscharakter und guck, was du damit machen kannst. Und selbst wenn es nur für eine Spielerei ist, wenn nichts dabei rauskommt oder so.
Eben. Und was ich halt eben auch immer, also gerade auch für NPCs zum Beispiel, da kann man ja wirklich, alles, was einem irgendwie sympathisch ist oder was man gut findet. Und das ist ja auch dann das Gleiche, was du gesagt hast. Mhm. Du musst ja Spaß haben daran, diesen Charakter dann auch zu verkörpern. Wenn du selber leitest, dann such dir natürlich auch Charaktere oder mach dir NPCs, wo du Lust drauf hast, die halt eben auch rüberzubringen. Weil es ja das Nervigste, wenn du dir Charaktere ausdenkst, auf die du gar keine Lust hast oder gar keinen Bock hast, dann am Ende da irgendwie als diese Charaktere Unterhaltungen führen zu müssen oder wie auch immer.
Ja.
Und was mir da halt auch immer hilft oder was ich immer ganz gut finde, was man auch als Schablone nehmen kann, ist nicht unbedingt immer nur, oh, ich klaue jetzt diesen Charakter, sondern ich klaue vielleicht auch einmal die Beziehung zwischen zwei Charakteren, ne? Also ein Verhältnis von zwei Charakteren, die irgendwie eine Frenemy-Rivalität haben oder so. Oder zwei Charaktere, die total lieb miteinander umgehen, aber voll patzig zu allen anderen sind oder sowas. Und dann hat man halt eben schon zwei Charaktere und dann hat man, also je mehr NPCs man mit, wenn man mit wenig Aufwand viele NPCs irgendwie herstellen kann, dann ist das ja immer ganz cool. Und wenn man dann auch noch so ein Merkmal hat, woran man die wiedererkennt, ne, weil zum Beispiel die sich halt die ganze Zeit mit allen zanken, aber nur mit sich nicht, ist ja auch ganz cool. Ja, und da kann man halt eben auch sagen, ja, ich nehme hier, weiß ich nicht, Tick, Trick und Track. So, das sind halt
total.
Das sind halt irgendwie drei Zwerge, die halt sehr von sich überzeugt sind, aber total abenteuerlustig und cool und haben halt irgendwie color-coded Klamotten an und haben einen viel zu reichen Onkel. So. Und ich garantiere, dass das niemand irgendwie checkt, also vielleicht auch beim dritten Mal überlegen, nicht. Aber wenn du freust dich jedes Mal, wenn die halt auftauchen. Und das ist halt auch immer so ein großer Bonus. Ja.
Generell, wenn es um NPCs geht, welche Funktion soll dieser NPC erfüllen?
Genau.
Soll der Wissen weitergeben? Soll der antagonistisch sein? Einfach irgendwie Steine entwickeln und da auch dann von der Funktion ausgehend quasi vielleicht in... dann gehen so, okay, welche, denke ich mal, über meine Lieblingsserien, Medien nach, welche Charaktere haben denn für in solchen Sachen solche Funktionen erfüllt und wie kann ich die ein bisschen klauen und sowas. Also
Ich poste mal ganz in den Chat einen Link, nämlich zu dem Video, was wir dazu gemacht haben. Wie man NPCs auch so erstellt, dass man sie halt auch, also dass man die auch langfristig und vernünftig leiten kann, weil das ist auch immer so das der Aspekt, wenn man dann geklaut hat, dann ist immer die Frage, was schreibe ich eigentlich dafür auf? Was ist eigentlich, ne, also worum geht es eigentlich ein Charakter und wie, mit welchen Aspekten kann ich den gut verkörpern und wie du ja gerade meintest, ne? Also die Funktion ist halt super wichtig, dass man sich halt nicht überlegt, oh, der Charakter wäre ganz cool, aber wenn er keine Funktion hat, hat die Gruppe halt keinen Grund, mit diesem Charakter zu interagieren. Und das ist dann immer schade. Also deswegen ist es ja auch, also es ist kein Wunder, dass zum Beispiel bei irgendwie bestimmten, also bei allen Gruppen immer so die Charaktere besonders beliebt sind, mit denen die Gruppe mehr oder weniger auch zu tun haben muss, beziehungsweise wo die Gruppe sich halt eben auch sagen kann, oh, das ist ja praktisch, den nehmen wir mit. Ne? Also
und auch nicht scheu sein und NPCs, die die Gruppe spannend findet, nachträglich größere Aufgaben zuzuweisen.
Ja.
Eigentlich war das ein Wegwerf-NPC, der den Weg weisen soll. Ja. Aber genau. Alle fanden den so sympathisch, diesen NPC. Uff. die Person ist jetzt plötzlich auch Experte auf Gebiet Y.
Eben, ja.
Ne? Also das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Total. Und auch einfach doch, also
wenn's Spaß macht.
Ja, und es ist auch eine Funktion, wenn ein NPC die Funktion hat, die Gruppe zum Lachen zu bringen, ist das vollkommen gerechtfertigt. Es ist voll in Ordnung, einfach einen NPC zu machen, für Comic Relief oder einen NPC zu machen, der die anstachelt oder in Frage stellt. Das ist auch eine super Funktion, einfach einen Charakter zu haben, der sagt, seid ihr euch sicher, dass ihr das machen wollt? Und immer wieder halt so ein bisschen nervig ist, aber trotzdem hilfsbereit zum Beispiel. Ist eine super Mischung für halt eben NPCs.
Total. Ja, oder wie gesagt, also bei einige meiner Charaktere sind Amalgame aus ganz vielen Dingen, die ich zusammengebastelt habe, die ich mag. Und dann ist gar keine Inspiration mehr erkennbar. Außer, das ist ein, wie Katamari, glaube ich, heißt das Spiel, wo man so rumrollt, irgendwas rumrollt, als mitnimmt, so das gibt. Irgendwie überall so eine Kleinigkeit geklaut ist.
Ja.
Ein anderer ist tatsächlich sehr eng geklaut. Wo natürlich jetzt aber auch schon wieder total viel anders ist, weil das Setting ein ganz anderes ist oder so, wo zum Beispiel Look und Feel übernommen wurden und viele Backstory-Charaktere aus, weil da halt schon so spannende Beziehungen bestünden und dann habe ich gedacht, brauche ich mir ja gar keine ausdenken, sondern ich male die alle einfach ganz anders an und die Eigenheiten und das ganz Spannende, was dann tatsächlich dein Charakter nur zu deinem Charakter macht, kommt dann mit der Zeit in den Sachen, wie es verankert wird in dem Spiel, was du spielst und in den Beziehungen zu den anderen Spielenden und zu den NPCs. Und da also auch, selbst habe ich gedacht, boah, hast du nicht einfach quasi zu sehr geklaut?
Und, ja.
Ne? Also fällt der Gruppe nicht auf, die kennen das nicht zum großen Teil. Ja. Insofern, alles gut, ja, merkt keiner.
Ja.
Aber ich wüsste es halt immer so, oh, spielst du hier quasi einfach nur irgendwie
einen anderen Charakter.
Ein Skriptner, ja, was genau. Totaler Blödsinn ist, weil, ne, ist, aber sowas. Dann, also,
selbst wenn man sich anstrengt, passiert einem das ja meist nicht.
Genau, mehr, das, ne? Das ist geht gar nicht.
Ja.
Aber ja, insofern, also gerade, ich glaube, was hilft gerade, wenn man vielleicht auch ein bisschen neuer ist, dass man, wenn man sich ein gutes Vorbild nimmt, gerade auch charakterlich, dass man so ein bisschen, es gibt sich diese Tassen, also was würde Buffy tun?
Ja.
Und sowas alles. Genau, nimm dir sowas und dann weißt du so, wenn du im Rollenspiel dann nicht weiter weißt, hast du so ein bis du dich selber sicher fühlst, so was, worauf du zurückfallen kannst.
Genau.
Und so denken, oh, Buffy, weil das ist mein Lieblingscharakter, Buffy, die würde jetzt auf jeden Fall so und so reagieren.
Richtig,
und
dann, ja.
Und irgendwann stellst du dir die Frage nicht mehr, weil du es zu deinem gemacht hast.
Ja.
Und so. Aber
ja.
Ich glaube, gerade für Anfangende ist das sehr
ja, es ist ja eigentlich,
einfach.
Es ist ja im Grunde eine Orientierungshilfe, um selber reinzufinden und herauszufinden, was ist dieser Charakter eigentlich. Ne? Also darum geht es uns ja auch oft. Ne? Also wenn wir so sagen, klaut doch mal bei diesem Charakter, dann geht es ja nicht darum, dass er diesen Charakter eins zu eins rüberbringt. Weil wie soll das auch funktionieren? Das würde spätestens, also so wie alle Sachen oder alle Inhalte, die man für Pen and Paper Runden irgendwie vorbereitet, sobald sie mit der Gruppe kollidieren, bleibt davon nicht mehr viel übrig.
Dann sind die ihr eigenes Powerpack und zwar pfiuh.
Ja, genau, ja, genau das.
Und das ist schön und dann kommt
richtig.
Dann kommt spannendes Feuerwerk dabei raus.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass das für die beiden nicht Beklauten, sondern für die beiden Auftraggebenden eine schöne Anleitung jetzt war.
Oh Gott,
war.
Wir sind unsere eigene Diebesgilde.
Ja, voll gut. Jetzt wissen wir endlich, wie wir unsere...
Bist du der große Zeiger?
Ja, nein. Ich will die Verantwortung nicht. Ich bin höchstens der Bimmler, oder wie
Agi
du das genannt hast. Agi darf großer Zeiger sein, weil sie halt auch immer die Sachen am besten recherchiert und so.
Das stimmt.
Ja, wir führen nur aus, wir sind die Handlanger.
Ja. Ich bin nur Sekundant, ich kann nichts dafür.
Genau, Tiny ist... wir haben noch einen letzten Auftrag bekommen, der auch sehr, sehr allgemein formuliert war. So, möchtest du den kurz vortragen?
Genau. Und dann haben wir noch eine coole Frage. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr cooler Abschluss.
Oh ja, sehr schön. Ich habe es gerade gesehen.
Also,
ja.
Marcel Büchner fragt, also ein Ort wäre nice. Also irgendwie so eine Stadt oder ähnliches. Damit habe ich die größten Probleme. Setting ist Warhammer Age of Sigmar, also angelehnt daran.
Mhm. Ja.
Du hast mir erklärt, das ist sehr High Fantasy.
Ja, genau. Es ist halt, ja, es ist halt so wie ich es verstehe, es ist extrem High Fantasy. Es ist halt sehr grimdark oft oder so wird es halt oft beschrieben. Wobei Age of Sigmar ist halt auch sehr bunt und und es gibt aber es gibt auch ganz viel Quatsch. Also das, was halt die Sci-Fi-Orks zum Beispiel ausmacht in Warhammer, ist, das, was die bauen, funktioniert, weil sie wollen, dass es funktioniert. Und das finde ich halt so, das ist so Lore, die ich halt super sympathisch finde.
Sehr.
Ja.
Ich liebe
genau. Und aber bei jetzt Age of Sigmar würde ich jetzt gar nicht so sagen, ich würde sagen, für High-Fantasy-Orte und Städte Clown. Ja, da gibt's ja einiges, was sich anbietet.
Ja, das ist echt viel.
Ja.
Ich glaube, ich habe ans falsche Warhammer gedacht.
Ja.
Aber dennoch würde ich sagen, kann man dort, wo ich klauen würde, super gut klauen. Und wenn es zu, nicht rustikal, aber zu maschinell ist, kann man das sicher in ein Holz umwandeln oder so, aber ich würde für eine Stadt vielleicht klauen bei House Moving Castle, was erhalten ist als oder zu schauen ist als Film, ein Ghibli-Film. Oder wenn jemand Lust auf ein lustiges Buch hat, gibt es auch als Buchvorlage für diesen Film von Diana Wynne Jones. Das ist sehr, sehr lustig und redet einfach nochmal. Also fürs Visuelle ist wahrscheinlich der Film ganz, ganz toll, aber ich glaube, für viele Kleinigkeiten und spannende Ideen, die einem im Film vielleicht auch untergehen, weil es sehr, sehr viel ist und sehr bunt.
Ja.
Ich gestehe, ich habe die Story nur halb verstanden, bis ich das Buch gelesen habe.
Ist auch so einer der Ghibli-Filme, wo alle so begeistert von den Bildern sind, glaube ich, dass sie sagen, das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Aber worum geht's eigentlich?
So ein bisschen. Also zumindest so, oder beziehungsweise gibt es noch ganz viele spannende Dinge, die im Film angeschnitten werden, wenn Mensch weiß, worum es da gerade geht. Und so, also es gibt sehr viel her auch ganz spannend. Diana Wynne Jones generell ganz tolle, spannende Ideen. Wir müssen aber beim Crestomancy klauen. Some other day. Aber hier das Schloss ist eben das mechanische Schloss, was auf Füßen umherläuft durch die Wastes ist es, glaube ich, dort.
Ja.
Aber da kann man sich ja dann eine sehr coole ein Areal aussuchen. Also ich finde, so, glaube ich, die Idee von einem, ist so ein bisschen wie so ein Floating Market zum Beispiel. Aber ich finde die Idee einer Stadt, die auch ziemlich groß ist, wirklich. Ja. Also dass man, also ne, bei Haus mit Katz ja nur sein großes Haus und sein Schloss, in Anführungsstrichen. Ja, aber mach eine Stadt draus und teile es in Areale ein und du hast eine große Stadt. Mhm. Und dann aber etwas, was nicht fest am Ort ist, also in das auf der Karte gezeigt wird, das macht es schon mal spannend und mysteriös. Du kannst nicht einfach sagen, da musst du hingehen und da findest du diese Stadt.
Nee, genau.
Oder diesen Ort, sondern in diesem Areal von hier bis da könnte es sein, dass sich da eventuell diese Stadt befindet, wenn du Glück hast.
Ja.
Oder so.
Und vielleicht hat das auch so einen Grund, dass es halt immer so die Grenzen des Reichs irgendwie so abmarschiert.
Ja. Total.
Ja.
Das ist cool.
Und halt überall so Fußstapfer oder sowas hinterlässt oder sowas, dass man sich daran zumindest orientieren kann.
Zum Beispiel. Und sowas. Ja, und oh nee, hat geregnet, verdammt.
Ja, genau.
Und so ist wieder so matschig geworden, dann sind die Löcher so schnell zu. Mm,
ja.
Das zum Beispiel. Oder auch die Haul hat verschiedene Türen in seinem Schloss, die an verschiedene Orte führen. Das ist da auch, das ist auch ein Mechanismus, den man sicher gut verwenden kann, um vielleicht in der Stadt umherzukommen auch.
Ja.
Dass es super spannend ist, dass vielleicht erstmal gar nicht darauf geachtet wird, welche Farben die Türknöpfe haben, die benutzt werden, wenn man dort ist.
Ja.
Und dass man plötzlich in einem ganz anderen Areal landet. Und man eigentlich, wir wollen hier aus dem Haus wieder raus.
Ja.
Und wir erwarten da rauszukommen, wo wir reingegangen sind, nämlich auf dem Marktplatz, gehen raus und sind plötzlich in der Unterstadt.
Ja.
Moment.
Ja, was haben wir anders gemacht?
Genau, und ja, das glaube ich nochmal ein spannendes, kleines Mysterium, wenn gefragt wird, ist super schnell, habt ihr nicht auf die Türknöpfe geachtet? Wenn der so und so aussieht, sich anfühlt, wenn es so und so riecht, zu dieser Tageszeit.
Hm.
Also ganz viele Dinge, die es da gibt, die entscheidend sein können, warum eine Tür wohin führt.
Ja, das ist echt cool.
In ungeraden Minuten geht es nach rechts und in geraden Minuten nach links.
Ja, und das ist aber auch so, die diese Idee ist ja auch in jede andere Stadt quasi übertragbar. Ja, und das ist halt total, auch mal wieder so,
genau,
ne? Das kann man halt total schön übernehmen. Mir ist gerade, als du davon angefangen hast zu sprechen, noch eingefallen, es gibt so eine Light Novel-Serie, die heißt Kinos Journey oder Kinos Reise.
Oh ja.
Kennst du die?
Noch nicht, steht auf der Liste,
ja,
weil die Autorin ganz toll ist.
Ja, die ist auch echt toll. Und es gibt aber auch ein Anime dazu. Und den gibt es, glaube ich, nur so als Stream, müsste ich nochmal überprüfen. Für die Shownotes wird es das dann nochmal geben. Ich habe es als DVD-Sammlung. Es ist im Grunde, im weitesten Sinne ist es so eine Art Star Trek, nur dass die Person halt einfach nur mit dem Motorrad durch die Gegend fährt. Also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber sie kommt halt immer...
Ich liebe Star Trek mit Motorrad.
Ja, also sie fährt halt mit ihrem Motorrad, das auch lebendig ist und reden kann, oder halt eine Persönlichkeit hat. Und sie fährt halt da durch die Gegend und kommt halt immer an verschiedene Orte. Und diese Orte sind halt immer sehr speziell und für sich irgendwie so kleine Stories. Und dann sie entdeckt dann immer so den Hintergrund, was ist da passiert und so. Und ich glaube, die erste Folge ist schon die... Oder erste oder zweite Folge ist halt ein Ort, so eine wunderschöne Stadt, in der niemand miteinander redet oder überhaupt Kontakte zueinander hat. Und überall laufen so Automatas rum, also so Roboter, so sehr, die halt alle Arbeit verrichten und so weiter und so fort. Und dadurch, dass aber niemand mehr irgendwas tun musste und alles halt immer zu ihnen gebracht wurde und so weiter und so fort, haben sich die Leute total voneinander entfernt und haben halt eben aufgehört, miteinander zu interagieren und haben das verlernt. Und sitzen dann halt irgendwie alleine irgendwie in ihren Räumen und machen mehr oder weniger gar nichts mehr. Und das fand ich halt das ist so eine ganz grobe Idee, die kann man dann selber ausgestalten, wie man möchte. Man kann halt vielleicht auch einmal nur übernehmen, dass diese Stadt halt eben, dass dort halt eben diese Automatas halt alles für alle tun, aber das dann halt eben, ja, in welcher Form auch immer Nachteile mit sich bringt, die vielleicht auf emotionaler Ebene stattfinden.
Ja.
Ja.
Shade aus dem Chat hat gerade noch mal erwähnt, dass Draculas Schloss aus Castlevania auch fantastisch
lokal ist. Ja, unbedingt.
Ich meine, auch die Spiele, ich glaube, da kann man sich super Maps
ziehen. Alles.
Der hat ja auch alles in seinem Schloss. Der hat immer die komischen Sewer, er hat immer irgendwie das Labyrinth. Also,
fliegende Medusa-Köpfe.
Das kann man dann in Stadtteile und vielleicht Bevölkerungsgruppen total tradieren irgendwie. Ja,
auf jeden Fall. Oh Gott. Unfassbar viele Treppenhäuser, die Musik. Überall Treppenhäuser ohne Ende, die keinen Grund haben und keinen Sinn haben.
Ja, und das halt, also und auch ein Schloss quasi dann wieder als Stadt.
Ja, total.
Sehr, sehr cool, dass es quasi so ein riesiges Schloss ist.
Ja. Alles. Also so vertikale Städte.
Wer hat das eigentlich gebaut? Warum ist hier jetzt eine Stadt drin?
Genau, ja, genau. Wem gehörte das und so? Und halt vielleicht auch wirklich so die Map von Castlevania zu nehmen oder von Symphony of the Dark oder so. Ja, die ist halt gigantisch. Und dann setzt man einfach eins zu eins, okay, hier leben jetzt die Leute. Und die haben dort halt in dieses gigantische Schloss ihre Häuser reingebaut und so.
Ja,
finde ich voll gut. Also,
vorher war hier der Ballsaal, jetzt ist hier quasi unsere ganze Community untergebracht worden und so.
Oder hier ist jetzt der Marktplatz, wo früher halt irgendwie der Speisesaal war oder so. Und ja, es ist
total gut.
Vielleicht ist es irgendeinem Riesen gehört oder so. Also man kann das total cool eben. Boah, das finde ich eine super schöne.
Oh, ja. Dankeschön.
Gibt es Riesenvampire? Ich notiere mir das direkt.
Ich weiß nicht.
Also, warum nicht?
Castlevania hat ja gar nicht so viele Vampire, oder?
In der Serie schon.
Ja, ich wollte gerade sagen, in der Serie gibt es, glaube ich, mehr. Ja, aber ich bin auch ganz schlecht in Castlevania-Lore. Aber ich denke, ist nur ein Dracula, glaube ich. So.
Und seine Sippe halt, ne? Ja,
ja, aber Alucard ist halb und...
Es gibt, glaube ich, noch ein paar... Aber nur so in
die
der.
Die Leute, die man so bekämpft, sind irgendwie alles so Monster.
Aber ich glaube,
das ist je nach Spiel auch wieder anders.
Ja, ich glaube auch. Aber auf jeden Fall in der Serie gibt es ja ganz viele, die auch alle sehr cool sind. Ja.
Genau.
Okay, du hattest doch gesagt, wir hatten eine Frage aus dem Chat. Okay. Da bin ich sehr gespannt.
Auch der gute Shane.
Achso, das ist das wollten wir für den Abschluss machen.
Genau,
ne?
Das ist ein guter Abschluss, glaube ich.
Gut, dann machen wir jetzt noch schnell eure letzte Chance, am Gewinnspiel teilzunehmen. Oder an der Verlosung teilzunehmen, tippt Ausrufezeichen und Horde in den Chat und vergesst nicht zu spenden für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Wir sind jetzt bei 778,66 € und haben schon 34 Spenden. Wenn noch 6 Leute spenden in den nächsten 20 Minuten, dann kommt der erste Abenteuerband dazu. Also macht das unbedingt. Wir haben gerade festgestellt, oder was ich vorhin gesehen habe, ist, dass Hellboy, weil wir ja auch bei Hellboy geklaut haben, hat Hellboy für uns gespendet. Ihr seid wunderbar, Herz-Emoji, euch noch einen höllisch tollen Tag. Und Kars hat gespendet, Kalmus hat Stärke 17 und 17 Euro sind eine starke Spende für einen starken Zweck und ein starkes Miteinander. Ist das schön. Ja, also spendet auch
so wunderschöne Messages.
Ja, total. Spendet auch für einen guten Zweck. Klickt auf den Link im Chat oder auch den Spenden-Button unterm Stream. Und jetzt kommen wir zu der Frage zum Abschluss. Da bin ich jetzt sehr gespannt.
Also, dann lese ich die mal vor. Und zwar, für was klaut ihr am liebsten? Charaktere, Items, Settings oder eher aus Büchern, Filmen, Comics etc.? Haben wir da Vorlieben, Pete?
Ja, haben wir da Vorlieben. Gute
haben wir
Frage.
Da Vorlieben? Final Fantasy.
Ich glaube, die Vorlieben sind ein bisschen deutlich geworden. Ja. Also Final Fantasy ist halt einfach, weil es so broad ist. Ne? Also weil so viel in Final Fantasy schon passiert ist. Und was mich halt, also wenn ich eine Vorliebe nennen würde, ist es, ich klaue halt sehr auf visueller Ebene. Also wenn mich etwas visuell interessiert oder packt, dann bin ich da voll bei. So. Ich klaue gerne bei Sachen, die bunt sind, sowohl inhaltlich als auch optisch. Ja, das ist so, glaube ich, das Erste, was mir einfällt. Wie ist es bei dir?
Ich glaube, ja, also Track Record-mäßig klaue ich gern bei Suikoden. Das glaube ich. Außer in der Monster-Folge, wo ich mich zurückgehalten habe, nicht den spannenden Vampir zu nehmen, der da vorkommt, den es auch gibt.
Ja.
Ist das, glaube ich, so mein gibt's halt auch, ne, da hat jedes Spiel halt auch 108 Charaktere, manche ein bisschen mit Überlappung, aber da gibt's viel zu holen, die Settings sind sehr cool, aber ja, Final Fantasy halt, weil das was ist, was mich auch schon lange begleitet und halt, wie du schon sagst, super viel hergibt, weil das ja auch, die gehören zwar quasi lose in der Serie und haben Elemente, die ähnlich sind, den Chocobo-Zauber oder sowas.
Sid.
Aber die Sid, oh ja, und Sid. Und Biggs and Wedge.
Yeah.
und so, aber dann ist es halt vom Genre her so verschieden und geht so spannend in verschiedene Richtungen. Ja, sonst, ich glaube, ja, generell, das, was ich halt gucke, ne, es ist viel Anime, das ist ja dann auch wieder visuell.
Ja.
Und schön.
Ist aber, glaube ich, auch nicht kein Zufall, ne?
Nee.
Also nicht nur, dass man halt, also dass du Anime viel guckst, sondern dass du gerade bei Anime gerne klaust, mir geht's ja auch so.
Ist halt ein cooles visuelles Medium, ne? Und super verschieden.
Ja.
Und dadurch, dass es ja eben nicht, also oft in letzter Zeit ändert sich das natürlich ein bisschen mehr. Und, oder wir kriegen Cartoons, die an sich für jüngere Leute gemacht sind, aber so viel trotzdem für Erwachsene hergeben.
Hm.
Ne, She-Ra, Avatar, sowas.
Total.
In die Richtung. Aber Anime war ja schon immer für ein sehr, sehr breites Publikum gemacht. Da gibt's ja, es ist ja kein Genre. Es gibt ja es ist eine Animationskultur, in der es verschiedene Genre gibt.
Total.
Und wo es dann ja auch quasi für jeden was dabei ist, in Anführungsstrichen. Und so, deswegen, das wird mir nicht langweilig. Deswegen nee. Ist es wahrscheinlich das. Also
so geht es mir ja auch zum Beispiel mit Comics genauso. Auch, also ja. Comics haben ja genau das Gleiche. Du hast, egal welches, also das mache ich ja auch regelmäßig, wenn ich gar keine Ideen mehr für irgendwas habe, dann gehe ich einfach in den Comicladen und blätter einfach 5, 6 Sachen durch. Und egal, was man nimmt, also da muss man nicht mal irgendwie, also man muss das Ding ja auch jetzt nicht mal kaufen und auch nicht mal lesen. Da gibt's, also die Zeichenstile sind super unterschiedlich, die Settings sind super unterschiedlich und selbst wenn man halt nur ein Bild sieht, wo irgendwie ein Wasserfall pinkes Wasser trägt oder so, und dann denkt man sich so, cool, das habe ich noch nicht gesehen und das kann einen ja schon mal inspirieren.
Auf jeden Fall. Und solche Sachen habe ich uns.
Ja.
Ja, sonst für was am liebsten klauen, weiß ich doch gar nicht. Ich glaube, ich mag so ziemlich alles.
Hm.
Ich klaue ganz gern Charaktere, weil es dann sehr detailreich werden kann, glaube ich. Ja. Aber ich freue mich auch schon auf verschiedene Settings oder so, die Total. Wir noch geplant haben und so. Also diese Liste von 3 Kilometern,
ja.
die wir, wenn wir alt und grau sind, auch nicht voll haben ja. oder so.
Also falls ihr mal befürchten solltet, dass es keine, wo wir Clown-Folgen mehr geben sollte, weil uns die Themen ausgehen. Das wird nicht passieren.
Nee, definitiv nicht.
Ja.
Aber ich glaube, das ist so das, was mir am meisten Spaß macht, weil ich da generell viel rausziehe.
Ja.
Und also, sonst inspo-technisch tatsächlich auch viel, was ich lese, weil ich gerne schöne Sätze klaue für Dinge.
Oh, das ist aber
cool. Und Gedichte. Ich habe festgestellt, in den letzten 2 Jahren habe ich ganz viel über Gedichten geklaut. Also mein halber Warlock, den ich spiele, besteht aus Percy Bysshe Shelley und Byron Gedichten.
Ja, aber voll cool. Das ist ja, aber das ist ja auch, das Genre gibt ja auch so viel Flavor oder das Medium, was man halt irgendwie als Vorlage nimmt, kann ja auch so viel auch schon Flavor nehmen. Ne? Also wenn man halt einen Barden
nimmt. Für Tonalität ist es halt.
Genau, ja. Wenn man zum Beispiel auch einen Barden nimmt, der nur Opern schreibt, ist es ist ein anderer Barde als jemand, der halt Battle-Rap schreibt.
So. Ja, auf jeden Fall. Nimm bei sowas ein Musikgenre auch für einen Charakter nehmen und das Total. Dann überlegen. Also oh Gott, ein Musical-Charakter wird super dramatisch.
Ja, natürlich. Ja, genau. Oder ein Schlager-Charakter wird halt nervig. Aber halt auch herzlich. So, aber halt
ja,
so.
Oh Gott. Disgustingly sincere.
Ja, genau. So. Und vielleicht auch so subtil horny die ganze Zeit.
Oh Gott. Ich kenne ja nur ganz alte Schlager und dachte, oh Gott, jetzt möchte ich braunen One-Shot mit einem Schlagerbaden. Bitte, ja, Pete.
Aber es gibt, ich notiere es. Also da stehe ich überhaupt nicht drüber. Ich habe, aber
ich spiele im Wildmount-Setting und theoretisch gibt's oder gibt's vielleicht nicht die Wildmounter Herzbuben.
Warum nicht? Also, natürlich, also, warum soll es die nicht geben? Das ist eben genau das so. Das ist generell, wenn es auch darum geht, was ich klaue oder was ich nicht klaue, alles, was mich happy macht, wird geklaut. Es gibt in der Hauptstadt meines Underdark, in meiner D&D-Welt, gibt es halt eine S-Bahn. Und dieses S steht für Schreien, weil diese Tunnel halt ganz furchtbar kreischen und schreien. Und deswegen heißt sie halt die schreiende Bahn. Und ich fand das einfach so einen dummen Witz, dass ich den halt eingebaut habe.
Ja, so ist das. Ja. Doofe Wortwitze wahr machen.
Richtig, ja.
Und sowas. Und wirklich die kleinsten Dinge klauen.
Eben. Und also das ist auch vielleicht so ein Punkt, wo ich auch super gerne klaue, ist halt eben Worldbuilding, so Schnipsel. Ne? Also dass ich halt eben sage, ich habe jetzt zum Beispiel letztes Jahr ganz viel verschiedenes Zeug gelesen. Zum Beispiel Im Turm habe ich gelesen von, wie ist es, Josiah Ashcroft, glaube ich. Das ist ein Steampunk-Fantasy-Roman. Das ist ein super cooles Worldbuilding. Es geht halt um den Turm zu Babel, der halt in dieser Steampunk-Welt das größte so ein gigantisches Gebilde ist, was halt irgendwie in der Wolkendecke verschwindet und so. Und jede Ebene ist halt so eine Welt für sich und so. Und ja, total spannend und cooles Worldbuilding. Da habe ich ganz viele Sachen, einfach so kleine Sachen genommen, die ich in meine Welt reingepackt habe, bisschen abgeändert und schon merkt es niemand. Also zum Beispiel die Bierfahrräder, die es da unten gibt. Es gibt halt Leute, die unten auf der untersten Ebene sitzen, die im Kreis und hauen halt so in die Pedale. Und dann dadurch kommt halt, wird so ein Mechanismus betätigt und ab einem bestimmten, also wenn man den Mechanismus quasi zum Durchdrehen bringt, kriegen alle Leute über so ein Trog Bier eingeflößt. Und dann lernst du halt im Nachhinein, lernst du, dass die Leute, die unten das machen die ganze Zeit, treiben oben halt riesige Maschinen an, wo halt alles miteinander zusammenhängt. Und das ist total, total spannend einfach, ne?
Sehr cool.
Ja, und solche kleinen Ideen kannst du total cool irgendwie übernehmen und vielleicht auch nur so einen Teil davon in deine Welt reinsetzen.
Total. Ich glaube, was sich auch gut lohnt zum Klauen ist A Long Way to a Small Angry Planet. Da kannst du, glaube ich, auch klauen, weil das sehr episodisch ist mit verschiedenen Planeten. Oh mein Gott, da kann man auch den Markt klauen, den Port Gedöns. Oh, das ist so, klingt jetzt komisch, divers an Alien-Spezies und schieß mich dort, das ist so gut und auch an Charakterkonstellationen. Und das ist generell auch ein sehr heilsames Buch, finde ich. macht sehr viel Freude, ohne dass es jetzt irgendwie nur feel good, happy, go lucky ist. Da passieren schon traurige Dinge. Aber es ist die Gemeinschaft und die Vielseitigkeit und wie das Universum da funktioniert, ist sehr, sehr cool. Und ich glaube, da kann man auch ganz viele Kleinigkeiten nehmen, an Charakterkonstellationen, Völkerkulturen. Weil sich da die Völker wirklich sehr, sehr verschieden anfühlen und eigen und nicht nur irgendwie, oh, das ist eins zu eins diese Kultur aus unserer Welt
nur mit
in Eidechsen
angemalt
oder so. Sondern
siehe Star Trek.
Genau, das ist da halt ja oft der Fall, leider. Ja.
Das sind Menschen, aber sie sind blau.
Genau, und keine Ahnung, haben Schwimmhäute und leben unter Wasser, aber eigentlich
sind es immer noch Menschen. Aber das sieht hübsch aus.
Die Space-Kommunisten.
Ja, genau.
Nehmen
man
sich einfach ein politisches System irgendwie oder Anarchie, wo man glaubt, das ist so und so. Und dann sind die halt grün.
Ja.
Und das fühlt sich super organisch an und da kann man, glaube ich, auch ganz viel mitnehmen. Groß und klein.
Und nichts gegen Star Trek. Ich glaube super gerne bei Star Trek, ne? Und das Star ist Trek. Halt, ne?
Nein.
Aber es ist halt eben noch ein Unterschied, wie man halt eben auch gerade daran geht. Ne? Also es gibt da bestimmte Sachen, wo ich mir auch regelmäßig denke, ja cool, gute Vorlage, wenn ich das in meine Welt übernehme, mache ich das aber noch ein bisschen eigener, mache ich das noch ein bisschen spezieller oder besonderer. Ne? Also so wie du es gerade beschrieben hast bei Small Angry Planet, ist es ja auch ähnlich, dass man halt eben, also oder funktioniert das halt sehr gut, weil die Ideen so auch anders sind, sich auch anders anfühlen. Und das ist bei allen, also egal ob man jetzt bei, also egal wo man klaut, man kann halt immer die Ideen auch rausziehen, die sich halt auch gut umwandeln lassen oder anpassen lassen. Und dann das macht dann irgendwie gutes
Material. Oder auch die Sachen, wo so gedacht wird, das finde ich cool, aber das und das, das sind, glaube ich, auch gute Momente, wo man die eigene Kreativität
anpassen kann. Ne? Das, was einen stört.
Wo Sachen besser gemacht werden können.
Ja. Zum Beispiel,
ob das jetzt einfach nur eigene Präferenz ist und so, oh, ich mag keine Affen, deswegen sind das jetzt Hunde und es ist gegessen. Oder ist es wirklich so, hey, das ist ein bisschen problematisch. Und wenn man sich mit der Problematik beschäftigt und die rausnimmt und anders macht, dann ist es plötzlich cool.
Genau, Ja.
Und so. Das glaube ich auch.
Ich glaube, dieser Reibungspunkt ist auch noch, da können wir vielleicht sogar mal irgendwann eine ganze Folge drüber machen.
Ich notiere.
Ja, sehr gut. Weil es zum Beispiel bei mir auch so ist, dass ich halt dann denke so, oh, ich würde das gerne bei Harry Potter klauen, aber ohne das. So, ne? Also, und da gibt es ganz viele Aspekte, die sich halt gut transformieren lassen.
Sehr cool.
Weil wir jetzt schon langsam dem Ende entgegengehen, möchte ich jetzt nochmal einen Aufruf machen. Leute, spendet unbedingt nochmal für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Wir sind jetzt immer noch bei 34 Spenden. Ich würde sagen, ich lasse den Spendenticker gerne noch laufen, um den Preispool noch voller zu machen. Also es wäre schade, wenn wir dann noch nicht mal eins der Abenteuerbände loswerden, aber nehmt unbedingt teil. Wenn ihr teilnehmen wollt, schaut in den Chat, da schreibt gerade die gute Caro rein, was getan werden muss. Nämlich müsst ihr Ausrufezeichen Hort in den Chat tippen. Wenn ihr das hier jetzt gerade als Podcast hört oder als Video on Demand seht, dann könnt ihr natürlich trotzdem spenden, denn die Spendenaktion läuft noch weiter und wir freuen uns natürlich auch im Nachhinein über alle eure lieben Kommentare in den Spenden und dass wir jetzt schon fast 800 Euro zusammengesammelt haben, finde ich persönlich wundervoll und großartig. Genau. Ansonsten können wir ja schon mal ankündigen, wo wir für die nächste Folge klauen wollen.
Oh ja.
Da fangen wir eine Serie an, die uns dann auch wahrscheinlich die nächsten Jahre begleiten wird.
Ja. Stimmt, wir haben noch gar nicht damit angefangen.
Nee.
Wir haben uns überlegt, weil das für uns beide das bekannteste System ist, die sich aber dann ja auch wieder so, also wir werden ja auch eh immer Science Fiction mit reinbringen und alles
unbedingt
weitere, aber ausgehend von den und es kamen nicht noch neue Klassen dazu. Viel Spaß, wir beide.
Ja, aber von den, wir hatten jetzt die 13, also die 12 plus Artifice.
Genau, haben wir Charakterklassen aus Dungeons & Dragons. Genau. Wollen wir uns vornehmen. Und
wir beginnen.
Die nächste fängt mit, die nächste Folge wird uns zum Underdog, würde ich sagen.
Ja, ich würde es auch sagen.
Oder?
Der oft verschmähte, oft belächelte
Wobei Ranger. Ich gehört habe, der hat ganz viel bekommen.
Müssen wir
nochmal recherchieren, was da noch so
gibt. Ja, also es gibt ja auf jeden Fall eine Menge, es gibt da viele Diskussionen und viele Leute finden ihn blöd und so weiter und so fort. Es gibt, ist vielleicht auch ein bisschen gerechtfertigt.
Total.
Aber der Ranger oder Waldläufer auf Deutsch, wo immer gesagt wird, ja, das ist Legolas. Und dann haben wir uns halt eben gedacht, okay, fangen direkt mit dem Härtesten an.
Not Legolas machen wir.
Genau, wir machen alles außer Legolas und gucken mal, was für Ranger wir so finden oder als Schablone nutzen können. Und wer alles so Ranger-Energie versprüht und was eigentlich ein Ranger ist.
Oh ja.
Das müssen wir dann überhaupt erst in Erfahrung bringen, glaube ich.
Ich finde es schön, Ranger-Energie. Ja, also bis jetzt sagt uns gerne, was von wem ihr glaubt.
Genau.
Wer glaubt, ihr hat nicht Legolas Ranger-Energie?
Ja, genau. Also schreibt uns unbedingt entweder auf Twitter, findet das hier in den Shownotes oder eben auch direkt, wenn ihr unter dem Hashtag, wo wir klauen, postet, dann finden wir euch. Wir haben ein Auge auf dieses Hashtag. Und dann könnt ihr uns mitteilen, was für euch coole Ranger sind. Oder ihr schreibt uns direkt eine Mail an mitvorteil@gmail.de oder .com. .com ist, glaube ich, richtig. Sorry.
Man kann sagen, .de geht auch.
Ja, weiß ich nicht. Nee, gmail.com. Das hätte ich jetzt rausgeschnitten normalerweise.
Kann ich wollte gerade sagen, das ist so gut. Das ist der Krux der Live-Show. Jetzt kann man unsere Shenanigans nicht rausschneiden.
Ja, genau. That's live. Ah.
Aber ich bin ganz stolz auf uns. Wir sind nicht vom Thema abgekommen, weil wir live sind.
Ja, sonst ist es, ich sag mal, eher der Fall, dass wir uns halt irgendwie in eine Ecke quatschen, wo wir sagen, Moment, hat das jetzt noch was mit unserem Podcast zu tun? Aber ich finde, wir haben das sehr gut gemacht. Du hast es sehr gut gemacht, auf jeden Fall.
Wow, warum Gottes Willen, moderiert die Technik
Ja,
mit anfänglichen Schwierigkeiten super gemeistert, smooth. Ja.
Vielen Dank vor allen Dingen auch an den Chat. Ich habe immer nur so jetzt irgendwie in der zweiten Hälfte ein bisschen so drauf geguckt und habe gesehen, dass dann mega die Post abging, so viele Leute da waren. Vielen Dank an alle, die ihre Ideen geteilt haben. Und danke auch an alle Leute, die uns die Community-Raubzüge erst mit ihren Prompts irgendwie ermöglicht haben, weil wir...
Hätten wir einfach über Haikyuu geredet, ich sag dir.
Ich glaube auch. Aber wir hatten, glaube ich, auch so...
Das ist die Sonderfolge.
Genau. Das ist dann irgendwann das Haikyuu-Spezial, direkt nach dem Final Fantasy Dreiteiler-Spezial. Was dann auch.
Drei? Das ist stramm.
Ja, ich glaube, das kriegen wir dann gerade so hin. Oh, krass, es sind nochmal Spenden eingegangen. Ganz viele Spenden.
Was? Das
oh
Gott. Ja, was? Gerade habe ich geguckt, da waren es...
Wir brauchen noch eine, bis wir die 40 haben. Und wir sind bei... wir haben 40 Spenden. Ihr seid ja völlig verrückt.
What? Das ging jetzt aber holla die Waldfee.
Alter. Also es sind jetzt 900 Euro zusammen und 40 Spenden. Das heißt, das erste...
Entschuldigung. Grabmal der Vernichtung.
Grabmal der Vernichtung. Es wird jetzt in den Preispool aufgenommen. Ich lasse es jetzt noch laufen. Also wenn ihr die 60 voll kriegt, bis zum Ende vom, jetzt als nächstes sind die Leute von Orkich dran, die werden Minis bemalen. Und wenn ihr da die 60 voll kriegt, dann schmeißen wir noch das nächste Abenteuerband mit rein, nämlich Fluch des Strahd. Und wenn ihr sogar 80 voll kriegt, was ja richtig geil wäre, dann gibt es noch Waterdeep Drachenrauben mit oben drauf. Aber vielen Dank an alle, die gespendet haben.
Ja, sehr. Das Wahnsinn. Ging jetzt plötzlich krass hoch.
Also und vor allem auch die Einzelspende. Da hat gerade Peradan hat 71,34 gespendet. Weiß nicht, ob das irgendeine...
Um die runde Zahl.
Ach, um die runde Zahl wiederherzustellen. Oh, das finde ich so gut. Ja, oh, und es ist noch eine Spende eingegangen. Räuber und Liebe hat gespendet. Weiter so, 3 Euro. Oh ja.
Vielen Dank.
Raub und Liebe zurück.
Ja, echt mal. Oh.
Ja.
Räuber, Liebe.
Es geht.
Umdichten, schnell.
Okay, ja, vielen Dank an alle. Ich spiele jetzt zum Abschluss nämlich nochmal unseren
Jingle.
Unseren Song. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr wenn ihr jetzt den Podcast einfach so regulär hört. Sorry, dass es ein bisschen chaotischer als sonst ist, aber danke, dass ihr zugehört habt. Schickt uns unbedingt eure Ranger-Ideen. Und wo ihr für Ranger klauen würdet. Und wir sehen uns dann spätestens bei der nächsten Folge, nächsten Monat, wo wir klauen. Und viel Spaß noch allen Leuten, die jetzt heute bei Horde of Tales Shine a Light Event weiter zugucken und mitspielen und Minis bemalen.
Und
unbedingt.
Sowas.
Ja, und seid unbedingt weiter im Chat so aktiv wie bisher. Ihr seid großartig.
So. Vielen Dank.
Finde ich die Musik? Jetzt!
Ach, Leishenanigans.